Moment mal. Hilfe! Frank! Hilfe! Das Telefon! Muss ich wieder alles... So.
Hallo?
Hallo?
Mit wem spreche ich jetzt?
Hallo, Sie sprechen mit Emilia Bayer. Hallo?
Oma.
Hallo?
Oma.
Oh, wie Oma, was?
Oma.
Ja, sag mal, Chris, bist du's?
Oma.
Chris, hallo?
Hallo? Ich habe einen Unfall gebaut.
Wer, was, Chris?
Und ich brauche dringend 4.000 Mark.
Was, 4.000 Mark? Chris?
Ich brauche dringend 4.000.
Was ist passiert? Erzähl.
Oma, kennst du mich denn nicht mehr? Kennst du deinen Urenkel nicht mehr? Dein Enkel nicht mehr? Ich habe doch immer so schön Unfall gebaut.
Was? Ist dir was passiert? Geht's dir gut? Und wie geht's Michelle?
Mir geht's gut, aber die Polizei hat gesagt, ich brauche jetzt unbedingt 4.000 Mark, sonst sperren die mich ein für immer in ein Rattenloch, wo Ratten drin sind. Und die beißen mir dann die Beine ab.
Das ist also ein Unglück über unsere Familie gekommen.
Ja, ist aber gar nicht schlimm. Du musst nur 4.000, du hast doch Geld zu Hause, oder?
Ja, natürlich habe ich Geld. Ich habe das in der Socke.
In der, ich komme so in 20 Minuten komme ich vorbei.
Ich dachte, die Polizei hält dich fest.
Nee, war eigentlich nur Spaß. Ich bin der Tech-Support. Ich wollte Ihnen, Frau Bayer, Sie haben bei uns ein interessantes Paket abgewickelt. Sie haben eigentlich nur Telefonage. War ein kleiner Gag von mir.
Welche Firma?
Telekom.
Telekom. Aber
Ihre
sind
Telekom.
Sie mein Berater?
Ich bin Ihr Berater, ja. Es war ein kleiner Gag mit dem Enkeltrick.
Welcher Enkeltrick?
Ich wollte nur gucken, ob Sie da drauf reinfallen oder ob Sie mit allen Wassern gewaschen sind.
Sie sind ja...
Frau Bayer.
Wovon reden Sie? Ich bin etwas verwirrt. Das war jetzt alles ein bisschen viel emotional.
Entschuldigung.
Also Sie sind jetzt der Tech-Support?
Ja, nee, ich habe mir mal Ihre Verbindung angeguckt. Sie haben eigentlich nur Telefonage. Und damit kommen Sie nicht weit, das sage ich Ihnen.
Aber ich brauche doch
nichts. Ich würde Ihnen jetzt vielleicht hier so ein Paket, der super, super flexi, smart, den würde ich...
ein Smart? Den hat der Chris neulich selbst auch Gebrauch gekauft. Das sage ich Ihnen, das war eine umständliche Aktion. Da sind wir dann zusammen hingefahren und haben diesen Smart angeschaut in Ocker, was ja auch eine schwierige Farbe ist. Also ich meine, ich finde es schön. Ich habe ja fast nur Ocker im Schrank. Aber für den Chris war das ganz schön schwer. Er hat dann gesagt, er würde den folieren mit so Digimon-Stickern. Und das war also aufwendig und hat auch Geld gekostet. Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht,
Bayer,
wie viel Budget monatlich da überhaupt übrig bleibt. Wenn ich da Ihre Telefonage rückabwickel vielleicht gar, das wäre ja, also da müssen Sie ja auch glauben, das war ja eine emotionale Achterbahnfahrt mit dem Smart und den Digimon-Stickern. Dann sind wir da extra noch in den Toys R Us gefahren. Es gibt auch andere Spielzeughersteller, übrigens, der ist ja eh schon pleite. Vielleicht kann man
Euro
den
abholen.
Ja sogar das, nennen, wenn er pleite ist, bereits der Toys Ass. Und was wollten Sie jetzt nochmal?
Nee, ich, alles gut. Alles gut. Ich weiß selber nicht mehr genau, was ich wollte. Können Sie mir helfen? Ich wollte, ach so, doch. Der super, super flexi Spartarif Smart mit dem...
Jetzt fangen Sie mit dem Smart schon wieder an. Den haben wir doch schon bezahlt.
Das sind bis zu 50 Megabyte in der Sekunde können Sie hochladen.
Ja?
49 Megabyte runterladen.
Warum?
Und da ist so ein Fernseher mit dabei, Radio.
Aber wir haben
Sie
doch schon
haben.
Den Fernseher.
Ja.
Was meinen Sie, was das
aber
für
das
ein
ja
Stress war beim Umzug, dieses 200 Kilo schwere Gerät da in den vierten Stock. Und ich meine, ich habe es ja mit dem Rücken, nicht wahr? Also im Prinzip hätte ich ja auch sagen können, na, ich kaufe mir einen neuen Fernseher, einen schickeren. Ich weiß, es gibt ja so Modelle, ich habe das gesehen, mit einem sogenannten Curved Screen, müssen Sie wissen. Ich sage dazu, naja, wer es braucht, nicht wahr? Wer es braucht, kann sich das natürlich natürlich gerne anschaffen, aber ich brauche das nicht, nicht wahr? Ich bin ja schon eine alte Frau. Ich kann ja nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken, nicht wahr? Es gibt ja auch noch andere Dinge zu tun. Zum Beispiel, ich habe so eine Schrankwand, in die ich mich manchmal reinsetze und dann erzähle ich manchmal meinem Mann Geschichten.
Sie müssen ja gar nicht Fernsehen schauen. Sie können damit auch viele andere Sachen machen. Sie können Radio hören. Kennen Sie Radio?
Ja, Radio ist schön. Das mache ich auch immer, wenn ich keine Lust habe, in der Schrankwand zu...
Es gibt mehr Sender jetzt. Ja? Die können Sie alle mit dem Smart-Tarif, können Sie das, kostet nur 75 Euro im Monat.
Aber warum kommen Sie denn mit dem Smart wieder? Den haben wir doch schon längst bezahlt. Nee, der ist ja schon fast wieder vor der Verschrottung.
Das
Sie glauben mir gar nicht, was für ein Umstand dieser Smart die letzten
das langweilt Jahr gemacht mich, das Gespräch, hat. Frau Bayer. Ja, entweder kaufen Sie jetzt oder wir können ja auch, ich schlage Ihnen ganz was anderes vor.
Ja. Das ist ja ein schönes Gespräch mit Ihnen. Also, dass Sie mir auch so gut... Sie sind ein guter Zuhörer, Herr.
Ich freue mich, Ihnen einen Gefallen tun kann.
Ihr Name ist mir ein...
Ich würde Ihnen... Kennen Sie Literaturradio?
Ja, Literatur kenne ich. Ich habe ja früher so gern Thomas Mann gelesen mit meinem Mann. Das habe ich dann immer gesagt. Mann. Nicht wahr? Das ist dann der Mann. Verstehen Sie?
Das ist sehr lustig, Frau Bayer. Ja.
Den Zauberberg und Antonius Krüxer und die ganzen Figuren, die er sich ausgedacht hat damals. Und er schreibt ja so schön bildhaft und poetisch. Die Sätze hören ja gar nicht auf, wenn er die mal anfängt, der Thomas Mann. Ich meine, das sind ja Schachtelsätze, da kann man sich richtig dran laben, würde ich sagen. Und mein Mann hat ja auch immer gesagt, Spiegelleser.
Kann ich Ihren Mann mal sprechen?
Mein Mann ist schon tot. Das ist ein bisschen schwierig jetzt.
Ist vielleicht jetzt, das hier was für Sie.
Er hat was?
Dann, wenn Sie sich einsam fühlen, das sind zwei Idioten.
Dann rufen Sie mich einfach nochmal an.
Da sind zwei Idioten im Radio, die mit Ihnen sprechen. Über Literatur. Wie ist das? Klingt das nach was für Sie?
Naja, okay. Wenn Sie das sagen, dass das Richtige für mich ist. Sie sind ja jetzt fast sowas wie mein Enkel.
Soll ich Ihnen das mal vorspielen, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das ungefähr klingen könnte?
Ja, gerne. Los, speziell auf doch!
Für Sie zugeschnitten Literaturradio. Ist doch auch was.
Ja, wollen Sie einen Tee?
Ja, gerne. Ich komme gleich rüber.
Alles klar.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Mir macht man sowas ja nicht. Ja. Bei mir gibt's sowas nicht. Wenn die Frau Meisendraht das gerne hätte, dann gibt's das natürlich nicht beim Herrn Eisenbart. Aber für irgendwelche dahergelaufenen Recherche-Fritzen, da wird das gerne aufgebaut. Ich bin schon wieder auf 180, Herr Eisenbart. Sie und ich frage mich auch, cui bono, wem nützt das?
Sie haben jetzt direkt in unsere schöne Begrüßung hineingeplappert. Dafür lieben wir Sie. Herzlich willkommen.
Ja, ich bin schon wieder auf 180.
Eisenbart und Meisendraht.
Kann doch kein Zufall sein.
Magazin für Eigenart und Verschwörungstheorien aller Couleur. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Hause an den Empfangsgeräten. Vielleicht empfangen Sie uns auch über Ultraschall, weil Sie ein Echsenmensch sind. Wir grüßen alle ExenmenschInnen an den Empfangsgeräten, die jetzt zusammen in ihrer WG-Küche sitzen und über den großen Austausch der Bevölkerung sinnieren, die neue Weltordnung. Schön, dass Sie es schaffen konnten, einrichten konnten. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. Sie geben ja momentan Radio-Yoga-Kurse. Das ist ganz was Neues. Haben Sie sich abgeguckt aus Amerika?
Ja.
Das ist ein neuer Trend, Radio-Yoga. Wenn Sie wollen, können Sie einschalten. Ich weiß nicht genau, wann es läuft, aber...
Wann immer Sie wollen.
Ja. Wir sind nicht ganz allein. Der ist gelernter Google-Lister, Google-Künstler. Sie kennen ihn vielleicht, er ist immer in der Innenstadt und jongliert mit brennenden Hunden. Und heute konnte er es einfach nicht hierher zu kommen. Sonst röntgt er die ganze Stadt nach Bomben. Machen Sie sowas auch als Wissenschaftler? Theobald Fuchs ist da.
Guten Tag.
Das war,
danke, dass ich hier sein darf.
Das war die längste Einleitung, die Sie je ertragen mussten im Radio, im deutschen Fernsehen.
Im europäischen Rundfunk, würde ich sagen, seit 1801.
Ja.
Ich kann heute keine Hunde jonglieren, weil es regnet.
Ja, aber Sie haben es trotzdem geschafft, hierher zu kommen. Das
treibt den Leuten immer die Tränen in die Augen, wenn dann die brennenden Hunde qualmen.
Ja. Und Sie haben mir vorhin eine Brieftaube zugeschickt, dass Sie Regenpause machen müssen.
Exakt.
Sonst wären Sie vorher schon da gewesen.
Ja,
aber
der
da wäre
eigentlich gar nicht fallen darf.
Ja. Und wir trinken einen furchtbaren, einen stinkenden geradezu, einen Moloch von Tee, den Frau Meisendraht auf der Straße aufgelesen, aus den...
Ausgezuzelt.
Zwischen den Steinen herausgekratzt und aufgegossen hat mit alter Schaler Limo.
Und in meinen Socken aufgebrüht habe ich den.
Es schmeckt wirklich zum Davonlaufen, aber wir werden für Sie heute so für Sie klingen lassen, als wäre das,
als wär
eine
das der Köstlichkeit. Gute Tee,
ja.
Der gute, von oben vom Regal.
Der, genau.
Ja,
Frau Meisendraht, worum geht's heute?
Eisenbart und Meisendraht heute im September-Ausgabe beschäftigt sich, und das Wort haben Sie gerade schon falsch gemacht, es ist nämlich Verschwörung. Nicht Verschwörungstheorie.
Ach so, Entschuldigung.
Das Thema soll Verschwörung sein, also Arkanisierungen.
Aha.
Ja?
Beschwörung meinen Sie?
Nein, Arkanisierung, die Geheimmachung von Wissen.
Ah ja.
Natürlich auch Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, wie man heutzutage im deutschen Sprachraum eher zu sagen pflegt. Verschwörungserzählungen. Weiß ich nicht, Fantasien gibt es auch, habe ich auch schon gelesen.
Narrativ.
Narrativ ist auch sehr gut, danke.
Das Schlagwort der Saison.
Danke, Herr Jongleur. Und wir haben nicht allzu viel Text, aber das macht nichts, denn wir haben ganz schön viel, über das wir uns unterhalten können, nicht wahr?
Ja.
Darf ich denn Ihnen zuerst einmal, und ich möchte hier betonen, die Quelle Duden, Definition von Verschwörung.
Sind Sie mal in die Bibliothek gegangen, in die Bücherei hier in Nürnberg, und mal nicht vom Sofa aus eine halbe Stunde vor Sendung noch ein bisschen Wikipedia zusammengekratzt.
Genau, richtig.
Gut,
ich bin extra in die Bibliothek gefahren, um mir einen Duden auszuleihen. Um dann am Sofa nachzuschauen, was Verschwörung. Die Definition ist laut Duden die gemeinsame Planung einer Unternehmung, das kann ja auch zum Beispiel ein Ausflug sein, die gegen jemanden oder etwas besonders gegen die staatliche Ordnung gerichtet ist. Das ist die Definition laut Duden einer Verschwörung. Das wollen wir uns mal jetzt als Ausgangspunkt nehmen. Und wissen Sie auch, woher das Wort etymologisch stammt, Herr Eisenbart?
Von Schwur vielleicht.
Na, selbstverständlich hat das...
Zworen.
Wissen Sie, was eine Lehnübersetzung ist?
Konspiration.
Richtig, Konspiration,
Spiro, der kleine Drache, Spyro.
Nein, Sie haben sie schon verrannt, es heißt nämlich nicht Konspiratio, sondern Conjuratio, also Zusammenschwur.
Conjuratio.
Ja, steht hier zumindest.
Unser Wissenschaftler im Studio, Dr. Theobald Fuchs, wird die Fakten checken. Wenn Sie heute nämlich Unfug erzählen, haben wir heute einen Faktenchecker im Haus.
Das ist gemein, Herr Eisenbart, dass Sie mir jetzt dann einen Konkurrenten gegenübersetzen, der mich auch immer anguckt.
Nee, das soll keine Konkurrenz sein. Es soll einfach für Sie auch ein Ansporn sein, Ihre eigene Qualität ernst zu nehmen.
Es geht darum, dass man sich zusammensetzt von mir aus hinter verschlossenen Türen und dann sagt, so, hier ist unser Plan. Nicht wahr? Das kann zum Beispiel auch ein Heist sein. Und dann verschwört man sich. Und man sagt ja auch zum Beispiel heute, als ich hierher gelaufen bin, mein Laptop ist nass geworden, da hat sich wohl das Wetter gegen mich verschworen. Die Götter haben sich gegen
Stimmt.
mich verschworen, nicht wahr? Ja. Also da ist immer etwas, ja, Konspiratives, da haben Sie schon recht dabei.
Ja, das stimmt.
Und man muss immer nur fragen, wem es nützt, Herr Eisenbart. Cui bono ist eine Frage, die jetzt zentral im Raum steht hier.
Der hat auch früher bei U2 gesungen, oder?
Ist das der? Das macht auch Spaß. Verschwören macht Spaß.
Verschwören macht Spaß, glaub, Herr Fuchs. Spaß, na, erleuchten Sie uns.
Ich wollte nur einwenden, dass die Etymologie von konspirieren, laut dem deutschen Wörterbuch im Internet vom lateinischen spirare kommt. Hast du ja schon richtig angemerkt.
Spirale.
Konjuriere, würde ich jetzt mal
sagen. Er hat sie einfach geduzt, haben sie.
Und Spirare. Und das darf
der. Ja, aber er hat so eine angenehme Stimme.
Das lateinische Spirare heißt eigentlich wehen, hauchen, atmen oder leben.
Ah, Spiritus.
Ja, also es heißt verschwören. Sich verschwören heißt eigentlich zusammenhauchen.
Oh, das ist ja
das poetisch. Gefällt mir gut.
Das ist poetisch, Herr, jetzt sage ich schon, Herr Eisenbart. Herr Fuchs, das ist poetisch.
Das steht hier so im Internet, in meinem Internet hier. Ja, ich weiß nicht, ob die dasselbe benutzen.
Verschwörung ist ja auch nicht nur, wir denken natürlich heutzutage im gegenwärtigen Kontext, denkt man natürlich zuerst an die Verschwörungstheorie, nicht wahr? Wir werden darüber wahrscheinlich at length, wie man der Engländer sagt, also
ausgiebig
anlängen, werden wir darüber reden. Aber es geht ja auch erstmal um eine Art altertümliche Rechtsbrechungsart. Früher gab es ja den Tatbestand der Verschwörung.
Aha.
Den gibt es im europäischen Kontext fast nicht mehr. Ich habe gesehen, es gibt ihn noch im angelsächsischen Raum.
Ja.
Das ist quasi die Verschwörung. Vielleicht auch gerade, weil es eben ein Königshaus gibt, nicht wahr? Das rückt das vielleicht auch in ein anderes Licht, wenn man sich gegen die Machthaber, gegen die Gott gegebene Macht verschwört, nicht wahr? Bei uns würde das mehr so unter Terrorismus fallen, nicht wahr, der Tatbestand? Der wurde ein bisschen modernisiert, sage ich, aber es war durchaus üblich, dass die Verschwörung als Tatbestand, als rechtlicher Tatbestand bestand.
Geistesverbrechen. Kein Tätigkeitsverbrechen.
Und quasi sich rausnehmen aus der Gesellschaft, das muss dann bestraft werden. Letztendlich, dass man sich selber nicht als ein Teil der Gesellschaft und nicht als gleicher Teil von vielen sieht, das ist eigentlich das, was dann auch bestraft wird.
Ja, richtig. In den späten 60er Jahren wurde das auch bei uns erst abgeschafft. Also man konnte noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts konnte man noch für Verschwörungen angeklagt werden. Und es ist eine interessante Koexistenz, es ist eine interessante Koinzidenz, dass in den 60er Jahren erst so die Verschwörungstheorie als benanntes Phänomen erst aufkam. Wussten Sie das?
Ja, wusste ich
Herr
nicht.
Fuchs?
Nein.
Sehen Sie?
Ich lese hier gerade im Internet ganz im Gegenteil, dass nämlich um 1957 herum der Name Doris zu den beliebtesten Vornamen in Deutschland gehört hat.
Cui bono.
Doris bedeutet übersetzt das Gottesgeschenk oder Frau aus dem Geschlecht der Dorer. Kennen wir alle. Doris gilt als Kurz- und Koseform der Namen Dorothea und Theodora.
Aber da müssen Sie aufpassen, das ist eigentlich Dora-Innen.
Dora-Innen.
Das der hier Dora-Innen. Bei Radio Z ist nicht wie bei Ihnen im Labor. Da wird stringent durchgegendert.
Wir gendern auch. Also wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder gut. Wir sprechen von Forschenden.
Ah, sehr gut.
Bei uns sind es die Forschenden, die sehr zum Beispiel gut. Verschwörungsmythen aufdecken.
Sehr gut. Frau Meisendraht, gab es in Deutschland eine große Verschwörung? Sie haben ja offenbar auch ein bisschen die Nachkriegsgeschichte der BRD ein bisschen gewälzt im Duden.
Aber man könnte natürlich auch eine terroristische Vereinigung, könnte man auch als eine Verschwörung bezeichnen. Ich war nicht jetzt zum Beispiel an die Rote Armee-Fraktion denke, nicht wahr? Das ist ja eine Art Verschwörung, auch im Geheimen stattfindend, sich verabreden, einen Plan schmieden und den dann ausführen. Das ist eine Verschwörung.
Gegen die da oben.
Gegen die Struktur an sich.
Ja.
Ja.
Gibt es sie noch, die RAF?
Da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Es gibt noch ein paar Anwälte.
Ja, Horst Mahler, ne?
Es gibt Anwälte.
Horst Mahler.
Lassen Sie uns das.
Was mit ihm eigentlich
Angst.
Kaputt?
Ich habe manchmal ein bisschen Angst bei der Sendung hier.
Ja.
Wir könnten ja.
AnwältInnen?
In dem Fall, glaube ich, gibt es nur.
Ich glaube, es waren nur drei.
Es waren männliche.
Das waren drei, der okay. Ströbele, also,
okay.
Rest in Peace, der Otto Schily und Horst Mahler.
war aber kein Künstler.
Wie Gerhard Richter?
Mehr wie ein Lackierer.
Das wäre doch, das wäre mal interessant.
Horst Mahler und Lackierer.
Das, Horst Mahler, dass der mal einen Tag oder eine Woche tauscht mit Gerhard Richter. Und ja. Gerhard Richter dann als Richter arbeitet.
Hat aber auch schöne Symphonien geschrieben.
Gerhard Mahler, wir hören, wir haben unser Verschwörungstelefon offen, wenn Sie eine gute Verschwörung aufgedeckt haben.
Ja, oder auch, wir können auch Kreuz recherchieren, nicht wahr? Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe auf der Straße eine Verschwörungstheorie gehört oder eine Urban Legend, da kann ja auch Anknüpfung sein zu Verschwörungstheorien durchaus. Dann rufen Sie hier an und wir haben ja ein, sage ich mal, fachgerechtes Team sitzen, die können wir anhauen und dann wird das durchrecherchiert von oben bis unten und dann haben Sie das hieb- und stichfest.
Und da wird es dann einen kleinen Jingle geben, wo Sie dann, glaube ich, sagen, Bastet.
Das ist doch die ägyptische Göttin der Katzen.
Genau.
Ja.
Ist das Myth so, wie Bastet, wenn man im Internet dann schreibt, mit so einem Sternchen Verschwörungsentlarvgeräusch?
Ja, genau.
Ich muss jetzt hier mal eingreifen, so leid es mir tut, aber das mit den Verschwörungen ist noch nicht sauber definiert.
Ja.
Gar nicht sauber. Denn Verschwörungen oder Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass eine Verschwörung stattfindet, angeblich. Mhm. Also eine Verschwörung selber ist vielleicht, okay, alltäglich. Mhm. Ja. Mhm. Verschwörung ist ein Straftatbestand, aber es geht ja hier um Verschwörungstheorien.
Ist es ja nicht mehr.
Und das sind immer Verschwörungen, die nicht in Wirklichkeit existieren.
Ja, aber wir waren ja erst noch bei Verschwörung, nicht Verschwörungstheorie. Sie sind ja schon zwei Schritte weiter jetzt.
Also das ist eine bodenlose Unterstellung. Das ist eine Unverschämtheit.
Also diesen Satz mit diesem Gelächter zu unterlegen, das ist aber auch, da sind wir schon wieder bei der Ambiguitätstoleranz, die hier erforderlich ist. Nämlich das Nichtsein und das Sein miteinander zu verknüpfen. Darum geht es ja auch bei Verschwörungstheorien.
Das war schön.
Ja. Ich habe auch recherchiert. Ich werde Sie heute so an die Wand recherchieren, Herr Fuchs. Da können wir, das werden wir noch sehen im Laufe.
Wenn Sie das jetzt sehen könnten, da sitzen die beiden sich gegenüber mit ihren Rechnern und wie zwei erbitterte FechterInnen stehen sie sich gegenüber und setzen sich jetzt hier diese lustigen Fischnetze auf.
Und der Unterschied ist, eine der beiden Personen hat Internet, die andere nicht. Die muss einfach aus ihrem Kopf die arme Person heraus recherchieren.
Die arme Person kann gerne in den Hotspot reinkommen, wenn es ihr nicht zu fein ist.
Nein, ich nehme das Handicap gerne in Kauf.
Wir haben auch schon einen Anrufer, eine Anruferin aus der Schweiz. Ich weiß noch nicht, was hier jetzt passieren wird, aber wollen wir doch mal gucken. Bitteschön. So, hallo.
Guten Tag.
Ja, mit wem spreche ich jetzt?
Kubik am Apparat.
Sie haben bei uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie hätten da etwas herausgefunden. Wir machen ja die Sendung heute, jetzt gerade. Mhm. Sie haben eine Geschichte dabei, die Sie aufgedeckt haben. Ich würde Sie bitten, mal kurz zu umreißen, worum es geht.
Ja, also ich glaube, ich bin da einer ziemlich großen Sache auf der Spur. Und zwar, ich war eine Zeit in Wien und dort habe ich das erfahren. Es gibt dieses sehr große Krankenhaus, also das AKH. Und dieses Krankenhaus hat ein großes Parkdeck auch, das so daneben angebaut ist. Und dieses Parkdeck ist da fehlkonstruiert. Also es ist irgendwie schief. Ganz genau weiß ich das nicht, aber es ist irgendwie schief und feucht und das Wasser kann da nicht richtig ablaufen und deshalb sollen sich da besondere Lurche eingenistet haben, die jetzt da leben und die vom Naturschutz geschützt werden müssen und deshalb darf dieses Parkdeck nicht abgerissen werden.
Habe ich das richtig verstanden? Lurche?
Ja, Lurche, Amphibien, genau.
Das sind aber jetzt nicht die gemeint, die immer am Bahnhof sind und sich das Geld um Geld betteln. Das sind diese nicht gemeint.
Nein, das sind andere.
Ah ja. Und die sind in dem Parkdeck drin?
Ja.
Wer hat die da reingelassen?
Und da wird es eben spannend, weil ich glaube halt, dass vielleicht dieser Urlurch, der da der Erste war, sich eventuell aus einem Stück Gewebe gebildet hat, also vielleicht aus einem Stück nicht sauber entsorgten Blinddarms aus dem Spital.
Der Urlurch?
Ja.
Und der ist aus dem Krankenhaus herausgekommen, ist im...
in diesem Biotop, in diesem Feuchtbiotop entstanden dann, aus dem entfernten menschlichen Gewebe.
Ja, das ist hochinteressant. Und wissen Sie, wem dieser Urlurch entnommen wurde? Dieses Gewebe?
Ja, da bin ich noch dran. Also ich war auch vor Ort im AKH, ich bin dieser Geschichte nachgegangen, ich habe am Empfang gefragt, wie es darum stehe, um die Lurche, und dann hat mich der Mann am Empfang nur ausgelacht und gesagt, wenn es Lurche gäbe, dann höchstens auf der Pathologie, aber ich glaube, der durfte einfach nichts sagen dazu.
Ja, das wird verschleiert. Das,
ja.
Und glauben Sie, also wissen Sie schon, wer daran Interesse haben könnte, dass das verschleiert bleibt, dass das nicht bekannt wird?
Ja, das fallen mir gleich mehrere Personen ein. Also irgendwie aus hygienischen Gründen ist das sehr problematisch, irgendwie Gesundheitsamt und also generell die Öffentlichkeit will natürlich nicht, dass sowas passiert in einem öffentlichen Krankenhaus. Also das ist hoch brisant alles.
Ja, das ist sehr brisant. Da haben Sie recht. Und Sie waren Sie selbst in dem Parkhaus auch drin?
In dem Parkhaus war ich noch nicht bisher.
Aber Sie waren schon im Eingang vom Gebäude und haben gefragt und da dieses Pathologie.
Ja, das ist mir sehr verdächtig vorgekommen alles. Also ich bin momentan leider in der Schweiz, aber ich werde bei meinem nächsten Wien-Besuch auf jeden Fall nochmal hingehen und dann vielleicht auch mit Werkzeug ausgerüstet und in der Nacht.
Ja, und vielleicht mal Proben nehmen.
Ja, klar.
Und vielleicht mal den Ort untersuchen, ob Sie vielleicht einen vor die Linse bekommen sogar. Dann können wir es nächstes Mal hier zeigen im Radio.
Das wäre natürlich großartig, ja, wenn mir das gelingen würde.
Vielen Dank. Und gibt's da viele in Österreich, viele Lurche? Oder ist das, also weil wenn man jetzt sagen würde, die versuchen das zu verschleiern, indem sie einfach mehr Lurche in Österreich jetzt haben. Konnten Sie das feststellen, seitdem Sie das aufgedeckt haben? Gibt es mehr Lurche in Österreich? Können Sie das bestätigen oder ist das nicht marginal mehr?
Also es ist ja so, dass die Lurche in drei Ordnungen aufgeteilt werden, die Schwanzlurche, die Froschlurche und die Schleichenlurche. Und da Österreich ja auch teilweise Alpenregion ist, findet man da ganz bestimmte Arten Lurche in hoher Zahl, aber ich glaube nicht alle. Und diese Lurche im AKH sind ja sozusagen wie die Neophyten unter den Tieren. Also die gab es ja so in der Form noch nicht und die könnten deshalb auch eine Bedrohung für die anderen Arten darstellen. Und deshalb sehe ich diese Verbreitung durchaus als Problem, ja.
Verstehe. Und wie sieht's aus mit Molchen? Gibt es die auch?
Ja, die sind leider sehr bedroht und selten, aber die gibt's noch, ja.
Ja, ja. Ich danke Ihnen. Das ist sehr interessant. Wir werden jetzt hier vom Faktenchecker hier im Studio werden wir uns das anschauen lassen. Vielleicht, und wir würden Ihnen dann einfach nochmal zurückschreiben, was das ergeben hat.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Ja, hoffen wir auch. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sehr interessant.
Dankeschön. Auf Wiederschauen.
Ja, Wiederschauen sagt man wohl.
Ja.
Grüezi. Grüezi. Habe ich noch hinterhergerufen.
Ja, da hat sie schon aufgelegt.
Ja, schade. Hat sie mich gar nicht mehr gehört. Komisch.
Dem Bericht würde ich jetzt erstmal misstrauen. Weil diese Frau sich nicht wie eine Schweizerin angehört hat.
Aha. Sie glauben, es ist eine Österreicherin, die eigentlich in der Schweiz auf Lurchsuche war?
Es könnte sein, dass es ein Molch war.
Aber ein Molch ist ja ein Schwanzlurch, Herr Fuchs.
Ja, oder ein Salamander.
Ist auch ein Schwanzlurch.
Schaue ich jetzt hier nach, was ein Lurch ist, okay.
Also ich würde aber mit Ihnen gerne drüber sprechen, ja. wie das wohl ist.
Ja.
Wo sind denn die Divergenzen oder die Gemeinsamkeiten von Verschwörungstheorie und urbanem Mythos?
Ach so, was haben die gemeinsam? Sie sind hochdramatisch und sie haben alle eine sehr, sie haben eine Spannungsmaus. Herr Fuchs, ja. Kennen Sie die Spannungsmaus?
Ja, selbstverständlich.
Erklären Sie mal die Spannungsmaus.
Das ist ein Tier, was sich von elektrischem Strom ernährt. Und es lebt vor allem in Hochspannungslabors.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mal von ganz von vorne anfangen. Aristoteles, der Fünf-Akte-Theorie, kennen Sie die?
Ach, mit dem, dass es losgeht, dann eine Zeit dauert und dann eine kleine Pause ist.
Und worin endet es bei Aristoteles?
Die Katastrophe.
Richtig. Katastrophe. Es endet in der Katastrophe. Die Welt ist quasi deterministisch in der Verschwörungstheorie. Also alles ist vorherbestimmt. Es gibt keinen Zufall. Eine Welt ohne Zufall wird entworfen. Es geht immer um alles und es geht immer um ganz große Dinge. Und es hat immer so eine hyperfiktionale Ebene. Wissen Sie, also es werden quasi Elemente gut funktionierender Geschichten hineingerührt in die Realität. Und das haben wir zum Beispiel bei Urban Legends auch. Zum Beispiel das Schulkind Erna.
Ja.
Es gibt die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben zum Thema Mut.
Ja.
Und das Kind kommt zurück am nächsten Tag, es war eine Hausaufgabe, und gibt ein leeres Heft ab. Und die Lehrerin sagt daraufhin, ja, nun, also das kann ja jetzt nun gar nicht. Und dann sagt Erna aber, Moment mal, war das nicht sehr mutig von mir? Und dann kriegt sie eine 1 mit Stern.
Und dann steigt sie, dann sagt die Erna, ich wünsche mir, dass ich nochmal auf meinem Pferd reiten darf. Und dann springt es von der Burg runter und bleibt unversehrt und reitet hinaus. Ja,
es gibt die verschiedensten Urban Legends. Es gibt auch zum Beispiel eine, wo ein alter Mann auf einem Mantel über die Donau segelt. Gibt's auch.
Ich kenne eine in Nürnberg.
Ja, erzählen Sie.
Ja, es gibt immer wieder Leute, die behaupten, wenn sie in die Felsengänge eindringen, also zum Beispiel, indem sie an einer Führung teilnehmen und sich absetzen im Dunkeln, in einem Burgstollen da unter der Burg, und dann in bestimmte Nebengänge gehen, dass sie dann irgendwann mal einen Lichtschein sehen über sich, und wenn sie dann hochgucken, dann sehen sie die Passanten über einen Gullideckel am Hauptmarkt laufen.
Aber das ist doch richtig.
Das gibt's wirklich?
Ja.
Nein, das halte ich für eine Erfindung.
Also ich halte das für Fakt.
Ich habe mal, kennen Sie
das den? Das ist ja dann unterm Wasserspiegel.
Wie, unterm Wasserspiegel?
Ja, Hauptmarkt ist ja schon fast Pegnitz-Niveau. Ne? Da müsste ja der Tunnel dann...
Aber Nürnberg ist ja untergraben.
Ja, der Burgberg, aber doch nicht die Innenstadt.
Doch, selbstverständlich.
Die ganze Innenstadt?
Ja, ich war schon mal unter Nürnberg drunter.
Und du warst schon mal unter einem Gulli, wo oben drüber jemand Bratwürste verkauft?
Sie kennen den Ehebrunnen?
Ja.
Dieser zum Beispiel Jahren. Ist ja auch eine Verkleidung eines Schachtes.
Ja.
Und es gibt diverse Verkleidungen für Schachte über die Stadt verteilt, über die Innenstadt verteilt. Und unter anderem, ich persönlich war in einem Gebiet dieser Unterkellerung, das war beim Laufer Tor ungefähr. Mhm. Und da sind Säulen, diese Litfaßsäulen nennt sich das, sind Luftschächte für diese Unterkellerung. Und deswegen ist das keine Urban Legend, sondern das ist die Wahrheit, Herr Fuchs.
Wusstest Busted. Du, dass Litfaß ein Mensch war? Ernst Litfaß?
Ich dachte immer, es kam von einem Literfass.
Nein, das kommt von Ernst Litfaß. Der hat...
Und der hat immer so kleine Schweine gehabt. Das waren die Litfaßsäulein. So, und auf jeden Fall die andere urbane Miss habe ich noch mitgebracht. Und zwar wussten Sie, dass es in Nürnberg eine U-Bahn gibt, hier am Kopernikusplatz, dass die orange ist, gekachelt.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Dass die orange ist.
Ist das wirklich so?
Und das ist nur in Nürnberg, am Bahnhof und am Plärrer. Und aber auch hier. Warum?
Was ich sagen möchte, es gibt immer ein dramatisches Element und es gibt immer so ein Mystery-Element natürlich. Denn wir hatten es ja vorhin schon von Arkanisierung geredet. Die Verschwörung setzt ja voraus, dass etwas im Geheimen stattfindet. Etwas Geplantes hinter verschlossenen Türen. Und deswegen ist das Mysterium ja auch immer präsent, und das Mysterium ist auch ein tragendes Element der Urban Legend. Dann gibt es vielleicht so Hörensagen, Geschichten. Mein Bruder war in den Kellergängen drin und hat die Bratwurst gerochen. Und schon entwickelt sich so etwas, wie heißt das, wenn sich Realität und Fiktion vermischt?
Science Fiction. Doch, eigentlich.
Psychose.
Parallelwelt, Psychose.
Okay. Verschwörungstheorien, wie funktionieren sie? Was macht sie
gut vor?
Was machen sie richtig, was machen sie falsch? Und eine Verschwörungstheorie, wenn sie sich angucken, was es da so gibt. Ich sag mal ein paar. Mondlandung wurde von Stanley Kubrick gefilmt. Oder, also Echsenmenschen kontrollieren kontrollieren die neue Weltordnung. Oder wir werden alle ausgetauscht.
QAnon,
da wollen wir dann
Ich glaube, das ist sogar, wir werden bestimmt bald ausgetauscht, wenn die Sendung nicht besser wird. Also das ist der Great Swap.
Der große Big Swap. Oder The Great Reset, haben Sie das gehört? Der Reset ist quasi, jetzt Corona ist und ein paar Leute denken sich, jetzt können wir aber mal unsere marxistische Utopie ausleben hier. Weil jetzt kann man
und die spulen dann die Kassetten zurück.
Richtig, die spulen die Kassetten zurück und spielen ein Manifest drauf. Und das sind ja Verschwörungstheorien, die betreffen ja alle. Also das sind so diese großen Erzählungen vom Untergang oder von der neuen Weltordnung. So, wir sind alle davon betroffen und keiner außer ein paar Erleuchtete merkt's, nicht wahr? Also diese Großerzählung, Weltverschwörung nennt man das auch. Und dann gibt's diese kleinen Verschwörungstheorien, die vielleicht nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, gibt es die Stadt Bielefeld? Oder war die Mondlandung echt? Nicht wahr? Das sind ja auch so, das ist zwar vielleicht...
Können Sie Bielefeld mal googeln? Es gibt auch andere, es gibt auch DuckDuckGo, es gibt auch Ecosia. Gibt es das oder gibt es das?
Oder Yandex, wenn Sie eher auf der Putin-Seite stehen.
Nicht gefunden. Versuchen Sie nicht noch einmal nach diesem Begriff zu suchen.
Ja, welche Suchmaschine haben Sie denn jetzt verwendet?
Wikipedia, die Suchmaschine Wikipedia. Ich kann auch noch mal auf TikTok suchen, wenn ihr wollt.
Wir machen heute auf jeden Fall, wir überprüfen die für Sie auf jeden Fall auf
also
Herz und Nieren. Sie können immer noch anrufen unter der 4500666 und uns Ihre Verschwörungen. Auch wenn Sie selbst Teil einer Verschwörung sind, können Sie selber fragen, ob das stimmt.
Wenn wir über diese Weltverschwörungen reden, über diese großen Erzählungen, dann sind wir da auch sehr nah an etwas Mystischem und an etwas Spirituellem und auch an etwas Religiösem dran, nicht wahr? Denn mit diesen großen Verschwörungstheorien wird ja quasi jegliche Dissonanz, Logikdissonanz wegerklärt. Die Idee des Ganzen ist ja, es gibt keinen Zufall auf der Welt, alles hat einen Grund und alles hat immer auch jemanden, der profitiert, nicht wahr? Da steht dann wieder die Frage cui bono im Raum. Und aus diesem
der Gedanken, hat ja sehr viel für Kinder in Afrika gemacht, ne?
Das stimmt auch. Ne? Und wenn hat er nicht das auch gesungen, dieses eine Lied?
Still haven't found what I'm looking for.
Ja, und das andere?
Und der kann das, also wenn der hinter allem steckt, dann hat der das aber auch verdient, weil er macht ja auch viel humanitär Gutes.
Aber es ist doch auch stiller geworden um ihn.
Es ist stiller geworden. Ja. Er hat mit Grönemeyer zusammen ein Lied gemacht.
Im U-Boot singen die dann?
Und wahrscheinlich noch mit Paul McCartney, weil da sind wir nämlich schon bei der nächsten Verschwörungstheorie. Und denen
ist auch sehr still geworden.
Wissen Sie, das stimmt.
Paul is dead man.
We miss him. Weil der hat keine Schuhe an, ne?
Paul is dead ist eine Verschwörungstheorie.
Der wollte nicht mehr Steuern zahlen, hat er sich selbst für tot erklärt. Und hat die Schuhe ausgezogen auf dem Abbey Road.
Mit dem Zebrastreifen,
ja, genau.
Und dem Taxi.
Darüber wollte ich nämlich auch reden.
Hat sich selber mit dem Taxi überfahren. Und hat es dann auf der Platte sogar selber gesungen. Paul is a dead man. Das war nach I'm so tired, wo er dann gesungen hat, dass er so müde ist. Und dann hat er es rückwärts abgespielt.
Das ist ein gutes Beispiel für eine Verschwörungstheorie, die keine Weltverschwörung ist, nicht wahr? Wir haben einen sehr kleinen Teil. Es geht darum, Paul McCartney ist ausgetauscht worden durch einen Doppelgänger.
Für manche Leute ist Paul McCartney die Welt, Frau Meisendraht. Da müssen Sie jetzt schon so...
Ja, jetzt passen Sie... Also pass auf. Also es geht darum, in einer Schülerzeitung wurde aus Spaß ein Artikel veröffentlicht, dass Paul McCartney beim Autounfall gestorben. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen.
Das ist halt 1969.
Das war eine andere Zeit. Man muss Witze auch immer im Kontext der jeweiligen Zeit betrachten. Und darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, Herr Eisenbart. Hören Sie auf! Also, in einer 1969 veröffentlichten Universitäts-Campus-Zeitung wurde ein Artikel veröffentlicht, der beschrieben hat, dass an einem Novembermorgen des Jahres 1966 Paul McCartney an einem Autounfall verstorben ist, als er sich nach einer Politesse umgeguckt hat, die er irgendwie schick fand.
War das die, wo die Heather Mills ihre Beine dann verloren hat? War das die Polizistin, die Beine abgefahren hat?
Alle?
Das wäre schon die nächste Verschwörungstheorie an meiner, also
jedenfalls
für mich.
Das hat sich verselbstständigt, weil die Fans von Beatles halt auch ziemliche Spezialisten sind. Es ist nicht tot zu kriegen, dass quasi daraus...
Paul McCartney ist nicht tot zu kriegen, das haben sie schön gesagt. Das finde ich wirklich... Kennen Sie das mit Pink Floyd? The Pink Floyd? Wo es heißt, dass die deutschen Kinderchor gesungen haben, wo die sagen, dass der Hausmeister die aufs auf den Dachboden mitgenommen hat.
Ja. Das ist ein
Urban Legend. Das ist alles nur Quatsch.
Das ist eine Urban
Legend. Andere Radiosender hat das erfunden, um zu schauen, wie schnell das die Runde macht.
Und es ist nicht tot zu kriegen.
Es ist nicht tot
das
zu kriegen.
Das ist nämlich auch ein...
Das kriegst du an jeder Straßenecke, verkauft dir jemand in so einem
Elvis.
Shady
Elvis
Trenchcoat.
Elvis ist der Nächste. Elvis. Also, und Elvis, da sehen Sie, es geht auch gerne... Und diesen Nicht-Weltverschwörungstheorien geht es immer gerne um Prominente, es geht immer gerne um eben die großen Gefühle. Es ist fast ein bisschen wie ein Groschenroman alles. Also es geht immer um Verrat, um Tragik, nicht wahr? Also ein tragisches Element.
Kabale habe ich jetzt gelernt. Die sagen nicht mehr, also früher hätte man gesagt, das ist die zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung.
Ja, die gab es auch als Theorie.
Genau. Heutzutage, wenn man auf Facebook oder es gibt auch andere StudiVZ unterwegs ist, sagt niemand mehr das Wort Jude, sondern heißt immer Kabale.
Ja, oder?
Zum Beispiel, letztens habe ich gelesen, hier, Jens Spahn, Kabale. Angela Merkel, Kabale. Alle Kabale. Da habe ich mir schon gedacht, was ist das denn jetzt? Haben die...
zu viel Deutschunterricht genossen.
Ja, oder hat das was mit Madonna zu
oder
tun?
Oder mit Liebe zu tun?
Mit Madonna, mit ihrem Freundschaftsbändchen. Sagen sie doch auch immer Kabbala.
Kabale, ja. Heimtückische, hinterhältige Machenschaft zur Erreichung bösartiger Ziele.
Ist das jetzt Kabale?
Was?
Das ist Verschwörung?
Kabale. Ja, das ist Kabale.
Das ist Kabale.
Laut,
aber das ist eine
hinterhältig?
Sogenannte Hundepfeife.
Ja, Hunde, gutes Stichwort, die Hundepfeife. Um die geht's hier
gerne.
Nicht. Es geht um Chiffren und um Hundepfeifen.
Chiffre oder Zufall? Cool. Wissen Sie das?
Wem nützt es?
Wem nützt es? Hat,
Follow the money.
Maaßen hat es doch gesagt.
Jedenfalls, also Hundepfeifen also sind quasi Begriffe, die chiffrieren ein Tabu. Jetzt, wenn Sie zum Beispiel Antisemitismus als Tabu, also ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert, allgemein gesprochen. Und deswegen werden sogenannte Hundepfeifen verwendet. Sie haben jetzt zum Beispiel die Kabale genannt. Man kann aber auch sagen, die Hochfinanz ist so eine Hundepfeife.
Ja, oder
wenn Sie zum Beispiel sagen, als Zitat, die Hochfinanz will die Bevölkerung austauschen, dann ist eigentlich gemeint, die Juden wollen
genau,
uns auslöschen.
Genau, ich glaube, Katharina Nukun hat es mal gesagt, dass das, wo früher die Nazis ganz offenbar gesagt haben, oder halt ganz offen gesagt haben, das internationale Finanzjudentum, wird heutzutage einfach gesagt, das internationale Finanztum.
Richtig, richtig.
Also, und das ist dann auch Dockwissel für, das sind nach wie vor halt die...
Ja, ein sehr häufiges Element ist das Verschwörungstheorien am Ende, wenn man quasi, wenn Sie es mathematisch vorstellen, wenn Sie kürzen, oben und unterm Bruchstrich, am Ende kommt quasi Antisemitismus sehr oft dabei raus.
Wenn Sie Beschwerden zu dieser Sendung haben, können Sie sich gerne beim Presserat...
Aber
unsere Namen sind Ken Jebsen und Hendrik M. Broder. Dankeschön.
Darf man das noch sagen?
Ja, das ist nämlich auch die Sache. Ne?
Das ist die Frage.
Warum hat der Ken Jebsen, der hat einfach seine Sendung verloren? Cui bono?
Ja, warum? Weil er gesagt hat, dass 9/11 gefaked war.
Weil die Schlümpfe nämlich, die haben da...
Die Meinzelmännchen.
Die haben in den Zwischendecks gelebt.
Was reden Sie da, Herr Eisenbart? Von was?
Stanley Kubrick hat das Zusammenstürzen der Twin Towers gefaked auf dem Mond, um zu verschleiern, dass die Schlümpfe in dem Zwischendeck mietfrei
das
gelebt haben.
Das ist ein Zwischendeck eines Hochhauses.
Das ist 8,5 Stockwerk, das hat in New York jedes Hochhaus.
Deck? Das ist doch auf dem Schiff. Wie kommen Sie aufs Schiff?
Ja, wenn das Hochhaus so groß ist wie ein Schiff, ich kann ja mal nachgucken. Schiffe.
Ja, ich meine, Chiffre. Schiff. Zufall oder Schiffe. Wir haben einen Anrufer.
Ja, nehmen Sie doch ab.
Matt Esparkowski hat einen Text geschrieben. Am Telefon vielleicht. Sie stellen sich vor, das Telefon klingelt jetzt. Und da ist er schon. Matt Esparkowski, bitteschön.
Also in Washington, England gibt es eine Pizzeria, in der gibt es ein Gate. Das ist Englisch und steht für Tor. Dieses Tor führt direkt zur Hölle. Nein, zu einer Höhle, in der die Lizard People, also Menschen mit grüner Alligatorhaut, leben. Und da fahre ich gerade hin, mit dem 9-Euro-Ticket von Bielefeld aus. Das wird ein Abenteuer, das können Sie mir glauben. Als ich da über die Grenze nach Frankreich fahren wollte, wurde ich kontrolliert. Das 9-Euro-Ticket sei nicht gültig auf diesem Weg, hieß es. Ich erkläre die Situation, das mit den Lizard-Peoplen und der Pizzeria und meinem Plan, die über den Eurotunnel zu besuchen. Darauf wurde gar nicht weiter eingegangen. Die verstanden nur Bahnhof und ich aus dem Zug geladen auf denselbigen. Verschwörung, wohin man schaut. Also als Tramper weiter, von dort nach dort. Ich werde Beweise liefern, sobald ich angekommen bin. Das zieht sich noch ein wenig hin. Denn die wissen, was auf sie wartet, wenn das rauskommt. Ich werde Fotos liefern auf Instagram. Folgt mir bitte, bitte dort, @Barkowski. Angekommen bin ich schließlich doch in Washington, England. Mit einem Uber bin ich die letzte Strecke zur Pizzeria gefahren und was ich dort erlebte, das glaubt mir niemand. Außer ich hätte nicht Fotos. Ich also in die Pizzeria rein und erstmal nichts anmerken lassen. Eine Pizza Hawaii bestellt. Doch die gab es dann nicht. Verschwörung, ich hör dich trapsen. Also dann halt Pizza Salami. Denn was viele nicht wissen ist, dass die Lizard People oder Eidechsenmenschen keine Ananas mögen. Also die mögen sie gar nicht und auch nicht auf der Pizza. Dann wurde es spät und die Pizzeria war kurz vor dem Schließen. Doch die Pizza war groß und noch lange nicht gegessen. Da bot mir Michel, der Kellner, an, zur Afterparty zu bleiben. Ich sei doch ein cooler Junge, jemand, der open-minded sei und nichts über die Special Guests, die noch kämen, schimpfen würde. Und ich hatte schon ein paar Bier-Intus und willigte ein. Dann gegen Mitternacht wurde das Lokal offiziell geschlossen und ich saß noch auf einem Barhocker bei Michel an der Theke. Der sagte gerade, »My name is Mitchell, not Michel.« Und ich so, »My name is Ed Barkowski, follow me on Instagram.« Und da waren sie schon zu einer kleinen Treppe emporgestiegen. Ich traute meinen Augen nicht. Es waren fast Menschen, nur winzig und mit grüner Haut. Sie bestellten eine Runde aufs Haus, was mir sehr entgegenkam, denn ich war mittlerweile knapp bei Kasse. So fragte ich sie, »You don't like Pizza Hawaii?« »No, it's terrible«, sagte der eine und die anderen lachten. Ich nahm mein Handy heraus und machte ein Foto, sagte, »We will see who loves now. I'm just posting this on my Instagram, @Barkowski.« Und da lachten sie noch mehr und ich war verblüfft. Sie bezeichneten mich als Conspiracy-Nuss und sagten, dass mich kein Mensch ernst nehmen würde und luden mich auf noch einen weiteren Schnaps ein. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und einige Schnäpse später waren wir die besten Freunde, die Lizard People und ich. Am nächsten Tag wachte ich mit einem Hangover auf einer Parkbank in Washington, England auf und hatte nur noch verschwommene Erinnerungen an die letzte Nacht. Die Eidechsenmenschen hatten mich gefügig gemacht, meine menschliche Schwäche den Alkohol ausgenutzt. Und da war ich nun, ein Wrack mit 0 Pfund Kohle und 0% Akku in Washington, England, aber mit dem guten Gewissen auf Instagram geliefert zu haben. Und das machte mir Mut, als ich mit dem Daumen nach oben mich auf den Weg zurück nach Deutschland machte.
Thank you.
hab ne Frau umgebracht. Tat eine Kugel an ihren Kopf, zog den Trigger, jetzt ist sie tot. Mama, das Leben hat grad angefangen, denn jetzt bin ich drauf auf dem Thron. Mama, wollte nicht, dass du weinst. Nee, wollte ich nicht. Mama, ich bin so glücklich. Erinnerst du dich? Das ist ein Liebesbrief. Ich hab das Tränenvergießen hinter mir und jetzt beginnt mein Leben. Die besten Jahre liegen vor mir, Mama. Und danke, einfach danke. Ich hab lange gewartet auf diesen Moment. Jetzt ist er da. Schau sie dir an, die ganzen traurigen Gesichter, nicht wahr? Hier, der dicke Mann mit der Zigarre im Mund, die dicke Frau mit der viel zu kleinen Krone auf dem Kopf, all deine Ahnen und deine Vorfahren, sie stehen da und schauen stolz auf mich. Findest du nicht, dass ich mir das verdient habe, Mama? Findest du nicht, dass ich einmal auch mal darf? Das kann doch alles gar nicht. Hättest du dir das nicht ein bisschen früher überlegen können, Mama? Erinner dich, früher im Kindergarten. Im Kindergarten, da hatte ich die Frau Windhurst, hat dich mehrfach reinbestellt, weil ich den anderen Kindern immer an den Ohren gezogen habe. Aber was keiner weiß ist, es gab einen Grund. Auge für Auge, Zahn für Zahn, Ohr für Ohr. Die haben mich immer ausgelacht, Mama. Immer haben sie mich ausgelacht wegen diesen Ohren. Und jetzt kann ich sie endlich in den Tower schmeißen. Zu den Beef Eaters. So, die Krone wird auch verscherbelt. Die sieht nämlich scheiße aus. Das ist alles völlig anachronistisch hier. Ich räume jetzt hier mal auf und Homöopathie werde ich hier zur Staatsräson erklären, nicht wahr? Ich habe schon den Doktor. Nichts macht mehr den Unterschied. Nichts bedeutet mehr irgendwas in dieser Welt. Ich räume jetzt auf! Mama, ich räume auf! Bring dein Werk zu Ende, Mama!
Der Song um ganz war das für Queen.
Da muss ich wieder schnell rein in die Rolle, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wieder auf den Stuhl.
Ah, manche Menschen behaupten ja, böse Zungen, ja. Munkeln.
Ja.
Sie würden nur eine Rolle spielen, Frau Meisendraht. Was ist dran?
Nichts.
Hier auf unserer Homepage steht es.
Was?
Giovanni L. behauptet, diese Frau ist it's a scam. This woman is a scam. She has not real Staatsbürgerschaft.
Das ist eine Verschwörungstheorie, Herr Eisenbart.
Mama?
Es gibt auch ein paar echte Verschwörungen, die auch tatsächlich sich bewahrheitet haben. Und da können wir ganz, ganz weit zurück. Was ist die erste Verschwörungstheorie, an die Sie sich erinnern, aus dem Schulunterricht vielleicht?
Römer, irgendwas.
Ja, genau, vielleicht die Verschwörung gegen den Syphilis. Kaiser Syphilis. War doch der mit dem Pferd, oder?
Ja.
Okay, gut. Malcolm McDowell hat den doch gespielt.
Ja, nach dem Roman von
Caligulis.
Jack Rubin, der genau, das war das, wo dann der den Hund anzünden wollte.
Ja.
Während er damit jongliert hat.
Ich wollte auf die Ermordung von Julius Caesar hinaus, denn das war eine eindeutige Verschwörung.
Ja, natürlich, den habe ich auch gemeint.
Davon reden wir ja.
Der Kaiser, nicht wahr, der Imperator, der Kaiser, also meine Lateinlehrerin hat übrigens immer gesagt, dass Caesar eigentlich Kaiser ausgesprochen wird, wegen AE. Und wir Idioten immer nur sagen für AE, aber eigentlich heißt es Kaiser. Macht ja auch etymologisch Sinn. Aber darüber soll es gar nicht gehen. Es geht darum.
Also, Sie wissen auch, jetzt nächste Woche kommen Sie um die Ecke mit, dass von dem Wort Kaiser auch noch das Wort Zar herkommt. Das stimmt nämlich auch, aber da haben wir locker schon 15 bis 100 Mal drüber gesprochen.
Aber nicht
das
über Kaiser.
Das verkaufen Sie uns jetzt hier als.
Gaius Julius Kaiser.
Schön.
So, also jetzt passen Sie auf. Dieser Mann wurde ermordet. Er war ja auch, aus der Römischen Republik, die ja im Prinzip von einem Rat regiert wurde, zum Alleinherrscher auf Lebenszeit gemacht. Lebenszeit, nicht wahr? Sie kennen das, wenn ein Monarch stirbt.
Kannst du nicht abwählen, ne?
Ja, man kann mit dem Messer wählen. Das haben die dann gemacht.
Da ist jetzt mal, aber wirklich, da ist der Rubikum überschritten, nämlich.
Richtig.
Mit dem,
Und da fragt man sich auch cui bono, denn diese Verschwörung war ja eigentlich dazu da, die
Republik. Nicht nur cui bono hat er gefragt, sondern et tu brute hat er sogar gesagt.
Ja, et tu brute.
Und vorher hat er dann noch gesagt cui bono. So, hier Messer zwischen den Rippen und dann sagt er, guckt er den an und sagt cui bono.
Brute.
Et tu brute.
Die Antwort ist ja relativ einfach, weil es hat ja immer der Verschwörer seinen Vorgänger erstochen, um selbst dann später auch erstochen zu werden.
Aber gucken Sie an.
Das war eine ewige Kette von Verstechungen. Gucken
wir uns diese
Das war auch das Drei-Päpste-Jahr.
Es gibt es ja auch überhaupt nicht in dieser Sendung heute. Gucken Sie sich diese Verschwörung mal an. Sie wurde, cui bono war die Frage, ja natürlich den Senatoren, die natürlich nicht wollten, dass da eine Einzelperson hier zentral die Macht anhäuft.
Auf Latein, Senatoren, den Senatoren. Akkusativ.
Senatore.
Senatoribus.
Ja, aber jedenfalls, sie wollten ja damit verhindern, sie wollten damit einen Kaiser verhindern. Und was haben sie bekommen?
Was haben sie bekommen, ne?
Was haben sie bekommen?
Noch einen.
Sie haben noch einen, Augustus nämlich, bekommen. Das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn wir uns diese aktuellen Weltverschwörungstheorien angucken, dann wird da ja immer so eine unglaubliche Potenz den Verschwörern angedichtet. Zum Beispiel die Illuminaten sind die, die im Geheimen die Geschicke der Welt...
Habe ich letztens, war ich bei Medien, gibt auch andere, war ich im Plattenladen, habe ich gehört... Apokalypsis oder so hieß das Lied von Kollega. Sagt Ihnen das was, Kollega?
Ja,
er hat gesagt, die Illuminaten sind in der Musikindustrie und die arbeiten als Plattenverkäufer bei Mediamarkt zum Beispiel. Die haben die ganze Kontrolle über die Regale, wo die Platten stehen.
Ja, der Herr Kollega.
Kollega, ja.
Habe ich letztens auch auf YouTube gesehen. Da hat er in einem Anzug und so einer dicken Pfeife und hat erzählt, wie die Welt funktioniert.
So dicke.
Dass man ein natürlich sofort der, er hat es so genannt, er sei der Aluhut vom Dienst, so hat er es sich selbst beschrieben.
Ja, was heißt das?
Aluhut, oh, jetzt kommen wir natürlich in das nächste Verschwörungstheoretiker-Kapitel. Warum der Aluhut und wie es der Zufall will, können wir uns kurz mal über Strahlen unterhalten. Denn der Aluhut an sich, jetzt dürfen Sie ganz kurz warten, gleich ist Ihr Time to Shine.
Ich mach Ihr Mikro aus.
Wir haben jetzt sehr lange über Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker geredet, also es gibt da eine Realität, eine Parallelrealität in diesen Verschwörungstheorien. Es gibt eine unglaubliche Macht kleiner Gruppen. Es gibt Geheimbünde, die irgendwie die Geschicke lenken. Und es gibt oft zumindest in diesen Weltverschwörungen, die Vorgänge werden quasi von oben betrachtet, von dieser kleinen Gruppe. Und sie sehen alles, sie wissen alles. Das ist ja ein Motiv, was wir auch kennen aus der Paranoia, nicht wahr? Also dieser Verfolgungswahn. Daher kommt, dass wenn diese Menschen, die außerhalb der Verschwörungstheorie stehen, benutzen das gern diffamierend, dass die VerschwörungstheoretikerInnen ja nur wahnhaft wären. Und da haben sich dann auch so mimetische Spielereien entwickelt, wie zum Beispiel der Aluhut als Symbol, aber auch als diffamierendes Symbol diesen VerschwörungstheoretikerInnen gegenüber. Denn wir wissen ja alle, die Paranoia, also paranoide Schizophrenie, verleitet Menschen oft dazu zu glauben, dass sie irgendwie Gedanken abgehört werden oder irgendwie verfolgt werden, durch Strahlen oft. Das ist ein wiederkehrendes Motiv aus der Psychiatrie auch. Die Angst davor, dass jemand einem in den Kopf hineingucken kann. Und natürlich sind Strahlen als ein unsichtbares Medium, worüber man Informationen transportieren kann, liegen da auf der Hand. Herr Fuchs.
Ist mein Mikro schon wieder
an? Ja, ist wieder an. Mikro ist ein gutes Danke. Stichwort, denn es geht ja in dieser Theorie oder in dieser mimetischen Aufarbeitung des Problems geht es ja immer um Mikrowellenstrahlen, die man damit abhalten kann. Mhm. Kann man denn mit einem Aluhut einen Mikrowellenstrahl abhalten, wissenschaftlich gesehen?
Naja, die Leute sind ja von alleine da drauf gekommen, weil sie das bei ihrer Mikrowelle zu Hause beobachtet haben, im Mikrowellenherd.
Ja.
Was in Aluminium einwickelt,
ja.
Dann wird es da drin nicht warm.
Aber explodiert es dann nicht?
Das ist natürlich, das Alu kann natürlich heiß werden, wenn die Energie der elektromagnetischen Strahlung im Aluminium landet. Und du kannst ja umgekehrt auch dein Telefon so zerstören, wenn du das praktisch in Aluminiumfolie einwickelst.
Ja.
Und es versucht dann die ganze Zeit eine mobile Relaisstation zu finden, ja. Ne? sendet und geht nicht raus aus dem Ding, dann ist das Telefon sehr schnell warm und leer und im Zweifelsfalle kann es auch kaputt gehen dabei.
Aber ist also, das dann nicht eine ziemlich...
Aluminiumhülle gegen Strahlung ist eigentlich
aber das, so dumm. Das geht aber nicht mit dem Wahlscheibentelefon.
Nein, mit dem Wahlscheibentelefon geht das... Ja, wenn es ein drahtloses ist.
Ich nehme jetzt mal mit, wissenschaftlich betrachtet, ist der Aluhut an sich schon hilfreich gegen Strahlen. Man sollte bloß sich mit dem Kopf dann versuchen rauszufunken.
Das kennen die Leute vermutlich von ihren Haustieren, von Katze und Hund und Maus. Und wenn die gechippt sind.
Und Tauben habe ich am
Tauben
Balkon.
Auch. Und die Leute sehen halt, okay, es funktioniert mit dem Hund. Der Hund hat, man sieht von außen nichts, der hat einen Chip irgendwo unter der Haut stecken. Und kommt dein Tierarzt oder eine Tierärztin und hat da so ein Gerät und regt den Chip an und macht der Chip eine Antwort und dann steht plötzlich der Name von dem Hund da, obwohl der Hund den selber nicht mal aussprechen könnte. Dann steht dann plötzlich Waldi, um mal bei 50er-Jahre-Namen zu bleiben.
Ja.
Doris, Erna, Waldi.
Genau
diesen Vorgang übertragen die Leute mit ihren Spiegelneuronen und so weiter auf sich selbst und haben das Gefühl, ja, das kann ja nicht teuer und nicht kompliziert sein, wenn das in jeder x-beliebigen Notfalltierklinik am Hafen funktioniert. Und dass dann quasi Geheimagenten rumlaufen können, wenn sie so einen Chip drin haben und geheime Informationen auslesen können. Also technisch ist das an vielen, vielen Beispielen veranschaulicht, gehört zum Alltag heutzutage.
Ja, Dr. Fuchs,
halt die Frage, was
Sie haben das so gut erklärt, jetzt glaube ich selber dran.
Ja, aber was soll das bringen, wenn jemand aus meinem Chip unter der Haut auslesen kann, wie meine Adresse ist? Gleichzeitig schleppe ich
dann
ein
sind
Handtelefon.
Sie gedoxt.
Gleichzeitig schleppen die alle ein Handtelefon mit sich rum, um sich zu vernetzen auf Telegram und senden viel, viel mehr Daten in alle möglichen Clouds und sonst irgendwas Gruppen.
Und
da wird es dann absurd.
Aber das ist jetzt mit den Nanocomputern, die in der Impfe drin sind, habe ich gelesen auf Telegram. Da ist dann der Nanocomputer drin und er kann mir dann auch ins Gehirn schauen. Stimmt das?
Da gehen die Meinungen noch auseinander.
Kann man sich damit zum Beispiel eine Fremdsprache oder perfekt Klavierspielen draufladen mit der Impfe?
Noch nicht, aber daran wird hart gearbeitet, an dem Human-Machine-Interface. Wo dann
der große Verschwörer.
Es wird hart daran gearbeitet und es aus sinnvollen Gründen.
Und eine Frage hätte ich noch. Wäre es möglich, mit diesen Strahlen, von denen die Frau Meisendrath vorhin gesprochen hat, tatsächlich Gedanken auszulesen? Oder könnte man da nur Strahlen reinmachen, aber nicht unbedingt Gedanken? Also sind Gedanken, kann man die lesen?
Also wie gesagt, mit Strahlen auslesen funktioniert nur, wenn die Strahlung, die von außen kommt, eine Antwort auslöst. Und die Frage ist, was soll im Gehirn eine Antwort auslösen auf elektromagnetische Strahlung? Da müsste ich ja Angst haben vor jeder Steckdose. Oh, ja, also ja.
Sie hätten das Gesicht des Herrn Fuchs sehen sollen. Er hatte gerade Angst.
Er hat Angst vor der Steckdose.
Es müsste ja zu senden beginnen. Und tatsächlich ist es ja so, dass im Gehirn elektromagnetische Wellen, auch das hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, der natürlich völlig falsch verstanden wird, aber ein Elektroenzephalogramm des Gehirns macht ja nichts anderes, als dass man versucht, von außen durch die Haut und den Schädelknochen die elektromagnetischen Schwingungen im Gehirn zu messen. Und dann kann man eben, wenn man das bei vielen Leuten macht, kann man rausbringen, okay, bestimmte Krankheiten zeigen sich dann in diesen Gehirnwellenmustern. Ja, nur funktioniert es nicht auf große Entfernung, weil die elektromagnetische Strahlung mit dem sogenannten Abstandsquadratgesetz kleiner wird. Das heißt, mit jeder Verdoppelung des Abstands.
Wie heißt die Masten? 5G?
Die 5G-Masken. Wollt ihr noch eine Urban Legend hören, die eigentlich wahr ist und die mit Strahlen zu tun hat?
Ja, hat die was mit dem Gefängnis, mit den Schächten unter Nürnberg zu tun?
Nein, das nicht.
Zum aber Glück, zum weil darüber Beispiel, haben sie überhaupt keine Ahnung.
Zum Beispiel mit dem Sender, der in der Wallensteinstraße vom Bayerischen Rundfunk, da steht doch dieser schöne alte
Radiosendemast. Ein katholischer Kriegsführer im 30-jährigen Krieg.
Der war auch hier in der Gegend, der hatte dort auch einen Haufen hinterlassen, wahrscheinlich. Und deswegen ist die Straße nach ihm benannt. Und um diese Sender...
Kann erste, kein Zufall sein.
Der erste stand ja in München in Bayern und der zweite dann in Nürnberg, irgendwann in den 20er Jahren. 1920er, nicht 1620er Jahren. Und da haben dann die Leute außenrum, haben in ihren Gartenhütten, die hatten ja da so Gärtchen, auch, so Schreber, die haben ja geschrebt dort. Und in diesen Hütten haben die dann Antennen aufgehängt, also einfach einen Draht an die Decke genagelt und den an eine Glühbirne angeschlossen. Und immer wenn der Radiosender gesendet hat, haben die so starkes Signal gekriegt, dass die Glühbirnen geleuchtet haben. Und in den 20er Jahren war es üblich, dass sie plötzlich elektrische Beleuchtung in den Schrebergartensiedlungen um Radiosender rum hatten.
Gegossen. Und das stimmt so?
Ja, das ist eine Legende, die stimmt. Ja,
es ist also wie das, was Tesla gemacht hat.
So ähnlich, aber halt ohne Tesla.
So, ich habe ein bisschen recherchiert, denn eine große Strittigkeit in diesen diversen Artikeln und Büchern, die ich gewälzt habe, was habe ich nicht gewälzt in den Bibliotheken?
Wie viele Bücher haben Sie in den Bibliotheken?
130.000 mindestens. Habe ich quer gelesen, muss ich zugeben, nur quer gelesen.
Wow.
Aber es gibt ein Graben in der Wissenschaft über Verschwörungstheorien. Und ich würde gerne Ihnen diese Frage mal präsentieren. Glauben Sie, dass die Verschwörungstheorien eine anthropologische Konstante sind?
Ja. Ich sag ja.
Ich sag auch
ich
ja.
Ich sag zu 40%.
Also, die Frage im Raum steht, ist, sind Verschwörungstheorien allgegenwärtig, solange es die menschliche Gesellschaft gibt? Oder ist das ein Phänomen, was abflaut oder was beziehungsweise da ist, dann wieder nicht da ist und dann wieder da ist?
Dazu fällt mir ein, dass ich mal im Spektrum der Wissenschaften gelesen habe, wo
Käseblatt.
Klatsch herkommt, wo Klatsch und Tratsch herkommen, die ja auch ein bisschen sowas in Richtung
Verschwörung gehen. Ich meine Tratsch und Klatsch.
Klatsch und Tratsch, ist auch ein berühmter Podcast. Und zwar ist es entstanden, als Gruppen von Menschen eine höhere Kopfzahl hatten dann als sowas wie 40, 50, 60, so in die Richtung, also nicht ganz 100. Und ab da war es nicht mehr möglich, dass jeder jeden Tag bei allen überprüft, was die tun und machen. Also man hat angefangen, im eigenen Stamm Leute aus den Augen zu verlieren, obwohl sie natürlich wichtig sind für das Fortbestehen der eigenen Stammeskultur, wie auch immer. Und dann haben die Leute angefangen, sich abends zusammenzusetzen und über die anderen zu reden. Also, dass man sich gegenseitig mitteilt, wer was macht. Und dabei ist natürlich dann auch eine gewisse Ungenauigkeit reingekommen. Und da sind dann eben, ist das Gerücht zum Beispiel, die üble Nachrede und solche Dinge aufgekommen. Es ging aber nur darum, tatsächlich, dass die Leute noch über ihre soziale Umwelt Bescheid wissen. Also, dass da keiner irgendwie was treiben kann, was vielleicht dem Gesamtstamm geschadet hätte. Und ein Teil das nicht mitgekriegt hätte. Also das war eigentlich Klatsch und Tratsch ein Mittel, um Verschwörungen zu verhindern, dass sich andere zusammentun, weil das wäre am Abend besprochen worden dann. Und da wären natürlich die Verbrechen dann viel größer ausgeschmückt worden und so. Also nicht nur, dass der am nächsten Tag vielleicht sich aus dem Kühlschrank einen Joghurt stehlen will oder so, sondern die hätten dann gesagt, sie haben sich zusammengetan, die wollen den Kühlschrank entführen und zum Nachbarstamm bringen zum
Beispiel. Das ist eine sehr gute, das ist ja eine gute Beobachtung aus dem Spektrum der Wissenschaft.
Haben Sie sehr gut beobachtet im Spektrum der
genau
Wissenschaft.
Genau.
Haben Sie sehr gut.
Ich glaube, wir müssen aber auch noch ein bisschen, wir müssen uns noch ein bisschen differenzieren, fast schon, würde ich sagen. Denn Michael Butter, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist einer der renommiertesten Verschwörungsforscher in Deutschland, Amerikanist und Verschwörungsforscher. Herr Butter hat einen interessanten Standpunkt, was die Entwicklung für Verschwörungstheorien angeht. Herr Butter sagt zum Beispiel, Verschwörungstheorien sind keine anthropologische Konstante. Es gibt zwar im Mittelalter schon so etwas Ähnliches wie Verschwörungstheorien, aber man kann nicht eine klare, konstante Entwicklung von den mittelalterlichen Judenpogromen zum Holocaust und so weiter führen, sondern eigentlich ist das eine sehr, sehr holprige Entwicklung. Und das sagt Herr Butter. Und Herr Butter sagt auch, relativ verbreitet war und auch gesellschaftlich komplett akzeptiert, an Verschwörungstheorien zu glauben. Er sagt, dass seit den 50ern eben Verschwörungstheorien plötzlich nicht mehr gesellschaftstauglich sind und dann zuerst abgetaucht sind, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind und nun anhand verschiedener aus verschiedenen Gründen wieder auftauchen an die Oberfläche der Gesellschaft. Sie haben das mit den Corona-Protesten gesehen, wo plötzlich der Reichstag von schreienden Köchen angefallen wird. Das wird einfach sehr sichtbar auch. Handeln wir mal kurz die 1950er ab. Warum ist da ein Bruch? Naja, der Zweite Weltkrieg ging zu Ende und eine sehr große Verschwörungstheorie hat großes Leid über die Menschheit gebracht. Da ist ein Bruch passiert und ab da wird das Ganze erst angefangen, kritisch zu hinterfragen. Die da oben und diese Elite hier, das ist ja auch ein typisches Motiv des Populismus, dass man sagt, da ist eine Elite, gegen die das Volk oder der Volkskörper muss gegen die Elite kämpfen. Das ist ein rechtspopulistisches Motiv, was man ja eigentlich immer noch gerne mal findet. Wo kommt das eigentlich alles her? Wir können natürlich über das Mittelalter reden und auch über Judenpogrome und so weiter, aber eigentlich eine interessante Periode in der deutschen Geschichte und auch in der literarischen Geschichte ist die Zeit des Vormärz und ist die Zeit der Aufklärung. Man denkt ja, die Aufklärung ist ja eine Bewegung gewesen, die ja eigentlich das Licht der Rationalität über die Menschen bringen wollte und auch so ein bisschen die Weltordnung des Religiösen auch so ein bisschen abschaffen. Aber genau das hat den Samen gesät für den Verschwörungsglauben. Denn die Rationalisten oder auch die Theoretiker der Aufklärung waren ja davon überzeugt, dass es keinen Zufall gibt, dass alles wissenschaftlich erklärbar ist. Und einen gewissen Materialismus oder auch ein Determinismus ist ja auch ein Stichwort, dass alles ist erklärbar durch Wissenschaft, alles ist vorbestimmt. Und aus diesem Gedanken heraus, dass alles erklärbar sein muss, da können Sie ja fast jede Verschwörungstheorie darauf zurückführen, dass quasi immer eine Enderklärung gegeben wird mit einer Verschwörungstheorie. Und dann kommt noch dazu, dass die Aufklärung auch viele Geheimbünde zum Vorschein gebracht hat, nicht wahr? Also ich fange ja schon an, einen Vortrag zu halten, aber ich wollte darüber gerne...
Ja, Sie bekommen jetzt demnächst eine eigene Sendung bei Radio Z, wo Sie 2 Stunden einfach vor sich hinreden können.
Ja, nein, ich wollte sagen, also der Illuminatenorden zum Beispiel, es war ja ein radikal aufklärischer Geheimbund, der in Bayern gegründet wurde und Fundamentalisten der Aufklärung waren. Und in der Literatur damals hat sich auch zum Beispiel Schiller sehr gerne veranstaltet, so den Geheimbund-Roman zu schreiben, nicht wahr?
Was ist denn jetzt mit Biedermeier und die Brandstifters? Das ist doch auch eine Verschwörung gegen den, oder?
Gegen den Herrn Biedermeier?
Ja.
Gegen Spitzweg.
Spitzweg und die Brandstifter.
Spitzweg hat ja auch nie existiert.
Ja, da kennen wir auch alle das Bild des armen Poeten.
Das nie existiert hat.
Ja, und da ist ja auch eine Konstellation drin in dem Bild.
Das gibt's ja auch, ne? Dass die ganze Welt irrtümlicherweise glaubt, dass irgendwas ist, der Mandela-Effekt. Zum Beispiel, dass alle Menschen, wenn man fragt, wie sieht dieses Spitzweg-Gemälde aus, kann jeder sagen, wie es aussieht.
Ja, das kann ja kein Zufall sein.
Das ist Massenhypnose, wenn Sie mich fragen.
Aber wenn alle das malen würden, dann kämen, glaube ich, ganz schön viele unterschiedliche Bilder raus.
Aber wenn unendlich viele Affen auf einer Schreibmaschine beschreiben würden,
wie das Bild aussieht,
kämen auch unterschiedliche Sachen raus.
Und eine Lösung würde stimmen.
Eine wäre nochmal Faust von Goethe.
Aber nur im Grenzübergang, wenn die Anzahl Affen gegen unendlich geht.
Genau.
N, Affe.
Aber was ist die Verschwörung dabei?
Dass der Poetry Slam sich da draus gebildet hat. Affen mit Schreibmaschinen.
Touché. Aber die Frage ist, cui bono?
Michael Jakob.
Der Profit, der Follow the Money.
Follow the Michael Jakob. Ja,
er in seinem goldenen Rolls Royce mit seinem Bling Bling um den Hals.
Genau.
35 Groupies und Group. Was ist das Männliche
von Groupo? Groupo?
Groupo?
Es gibt in der romantischen Literatur. Romantische Literatur,
übrigens,
die Romantik
ist. Der Akkusativ ist, von Senator ist Senatores. Das
gibt's ja überhaupt nicht.
Senatoris.
Ich habe nachgeschaut.
Ah, der Faktenchecker hat nachgeschaut, wie der
romantische Akkusativ. Literatur bietet uns auch sehr viel Verschwörung. Sie bietet uns, also die Welt der Romantik ist ja eine Welt, die im Umbruch sich befindet, nicht wahr? Also es werden ja Fabriken hochgezogen, bis geht nicht mehr. Und alles scheint irgendwie plötzlich von so einer Wissenschaftsgläubigkeit umgeben zu sein, nicht wahr? Und die Romantiker sehnen sich natürlich nach dem Magischen, nach dem Mystischen, nach dem, nicht wahr?
Und ich habe auf Telegram gehört, man soll nicht der Wissenschaft nur glauben.
Ja, das hat Albert Einstein gesagt.
Sind auch nur Menschen.
Albert Einstein hat gesagt, man soll nicht der Wissenschaft glauben, denn die Freiheit ist viel wichtiger.
Genau, ich war jetzt nämlich auf dem Kanal von, Sie wissen schon, Wendler. Der Sänger von den Bösen Onkels ist der Wendler. Und der hat nämlich gesagt, er macht jetzt keine Musik mehr. Weil er kann nicht mehr in diesem Land leben.
Aber er könnte ja mit Kollega zusammen den Leuten erklären, dass man nicht mehr masturbieren soll, um die Männlichkeit zu erhalten.
Ja, wir verlieren nämlich unsere Männlichkeit. Ja, Das habe ich auch gelesen.
Haben Sie das? Das hat der Kollege mir gesagt. Und der ist ja wohl männlich.
Ja, der sagt von Salatschrumpf der Bizeps. Und ich glaube das auch.
Der hat ja auch die besten Lines. Und der hat auch, der kann Double Time.
Wirklich?
Der kann Double Time. Der kann sogar Triple Time. Manchmal.
Woher kann der das?
Hat er gelernt in der RBA.
Bei Hunke?
Weiß ich nicht, wer bei Hunke. Aber
in der Pop-Akademie in Nürnberg.
Ja, aber was passiert, wenn Frauen nicht mehr masturbieren, werden die dann männlich?
Wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen, dann können Sie hier gerne anrufen. Hier, hoppla, da ist ja schon jemand in der Leitung.
So, jetzt. Hallo.
Hallo?
Grüßen Sie.
Mit wem spreche ich jetzt?
Ja, mein Name ist Kiefe Kiele.
Aha.
Da ist leider ein Deckname, tut mir leid, ich bin gerade auch unterwegs.
Ja, ich höre schon, Sie sind gerade wohl in die Mikrowelle gefallen.
Richtig.
Und ja. Sie haben für uns heißes Material, habe ich gehört. Sie haben auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Richtig.
Sie hätten was aufgedeckt?
Ja, richtig. Also, sagen wir mal so, ich war beruflich in Moskau gewesen vor ein paar Jahren. Und mir hat da jemand was zugesteckt. Und dann, da ich ja international recht viel unterwegs bin, habe ich...
Darf ich kurz fragen, was Sie beruflich tun? Sie klingen sehr... Sind Sie bekannt? Sie kommen mir sehr bekannt vor.
Ja, muss ich mich aber bedeckt halten. Das könnte gewisse Personen des öffentlichen Lebens in Gefahr bringen. Aber ja, es hat was mit Mode zu tun, sagen wir mal so.
Ja, verstehe ich.
Ja,
Herr Lagerfeld.
Auf jeden Fall bin ich da wirklich auf brandheißes Material gestoßen, wie mit der Firma Nintendo zu tun hat.
Also, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Wir sind hier bei einem Sender, da darf man keine Markennamen nennen, aber wir sagen jetzt mal eine Spielemarke
eine
aus Japan. Gibt es ja nur wenige.
Wenige, richtig. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es dort einen aus dem Kreml, aus dem Juni 1941, eine Eingangsbestätigung gab für eine Lieferung, die mir sehr seltsam vorkam. Also ich habe ein bisschen recherchiert und bin auch dann tatsächlich in die Archive gegangen und habe festgestellt, dass es damals innerhalb der Achsenmächte eine japanisch-italienische Kooperation gab, die zum Ziel hatte, damals Stalin selbst abzulenken von diesem Truppenaufmarsch im Juni 1941. Und das ist tatsächlich gelungen.
Kann ich noch mal kurz zusammenfassen? Also es geht darum, dass die Japaner und die Italiener zusammengearbeitet haben.
Die waren ja auch verbündet.
Also die waren verbündet mit den Deutschen auch.
Richtig, ja, richtig.
Und
die Achsenmächte, richtig.
Ja, und genau. die Deutschen hatten Interesse, da nach Russland hinzugehen und... Sie sagen also, die hätten sich zusammen verschworen mit dieser Firma?
Natürlich, ja, genau, ja, ganz, ganz klar. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor, diese Figur trägt einen italienischen Namen, spricht Italienisch.
Meinen Sie Kirby?
Nein, meine ich durchaus nicht. Ich meine, diese schnauzbärtige Figur, der ein Klempner ist. Der Klempner, im Grunde genommen ein Arbeiter, soll einen Arbeiter darstellen. Und damit halt eben auch für Führungspotenzial für den proletarischen Staat haben. Ja? Also es ging darum, das sozusagen da zuzuschneiden auf eine gewisse Zielperson. Eine schnauzbärtige Zielperson, wer kann das wohl damals
machen? Ach so, Sie meinen Super Mario?
Ja, genau, falls man das sagen darf, ja.
Ich darf das schon sagen. Sie dürfen das nicht. Sie sind staatlich gesucht. Und das sollte dann quasi für Josef Stalin, sollte das eine Identifikations... Verstehe.
Ja, genau. Und das Endergebnis der Sache war, dass Stalin dieses Gerät benutzt hat, sich da tagelang eingeschlossen hat und einfach nicht mehr auf seine Generäle gehört hat, die mir gesagt haben, ja, hier passiert etwas. Die Sowjetunion war so aufgestellt, dass alles sozusagen über Stalin lief und deswegen waren die handlungsunfähig. bis die Deutschen eingefallen sind. Das Einzige, einige Tage nach dem Angriff gingen diese Batterien halt damals leer, weil japanische Batterien anders aufgebaut waren damals als sowjetische. Das heißt, man konnte dort keine neuen einsetzen. Und so kam es dann dazu, dass Stalin dann nach einigen Tagen einfach Mut entbrannt, aus seinen Gemächern rauskam, sauer war und dann alle Fäden in die Hand genommen hat, um halt diesen Angriff zu wehren. Aber die Tatsache, dass sozusagen dort so einfach eingefallen wurde, war, dass Stalin einfach Super Mario gespielt, also dieses Spiel gespielt hat in dieser Zeit. Eine erfolgreiche Operation gewesen der Japaner und der Italiener.
Kann man da sagen, dass sein Hass auf Italiener und Japaner noch größer war nach dieser Schmach? Oh, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ich hoffe, sind Sie wieder da?
Ja. Wir werden natürlich, die Sendungen werden gestört, wenn man über sowas spricht.
Ja, ich merke schon, das ist sehr, sehr brenzlig gerade. Nur noch zwei Fragen. Wie sieht das aus? Wer ist in diesem ganzen Spiel der Wario?
Der Wario, ja, den gab es in der originalen Version noch gar nicht. Es ging nur darum, Münzen einzusammeln. Das ist ja auch klar, worum es da geht.
Kapitalismus, ja.
Klar, ja.
Aber für letztendlich für die, wenn die Arbeiter selber nach den Münzen greifen, für wahrscheinlich die größere Sache. Ich verstehe schon.
Ja, klar, natürlich.
Was müssen Sie jetzt befürchten, wenn Sie, ich sag mal, geschnappt werden? Und wo sind Sie eigentlich? Wo sind Sie gerade unterwegs? Das ist.
Ja, sagen wir mal so, ich meine Beugehaft auf jeden Fall. Beugehaft als erstes. Weiß man nicht, was dann noch passieren kann. Die Wurzeln sind da tief und lang und ja, dementsprechend umgreifend.
Und deswegen sind Sie
ja. Das passiert ja heute auch.
Ja.
Ja. Das passiert ja heute immer noch.
Klar. Und deswegen sind Sie auf der Flucht jetzt gerade?
Genau, richtig, ja.
Im Zug, oder höre ich das richtig? Im Laderaum von einem.
Das, wie gesagt, das, ja, das darf ich.
Dürfen Sie nicht drüber sprechen, verstehe ich. Gut, aber klingt doch erstmal ganz plausibel. Wir werden das von unserem Faktenchecker mal überprüfen lassen und wir werden Sie dann kontaktieren. Wir wissen ja, wo Sie sind.
Nee, vielleicht, ja.
Herr.
Vielleicht wissen Sie das vielleicht nicht. X.
Herr Versace.
Genau, richtig. Ja, dann viele Grüße.
Ja, vielen Dank Ihnen. Und haben Sie noch einen Musikwunsch?
Ja, ich würde mir gerne ein Dankeschön von den Flippers wünschen.
Dankeschön von den Flippers. Gut, kommt später in der Strafzeit.
Wunderbar.
Vielen Dank. Alles Gute und lassen Sie sich nicht aufs Kreuz legen.
Nee, unter gar keinen Umständen. Vielen Dank.
Wiederhören.
Kennst du Paul Kammerer?
Nein,
der hat das Gesetz der Serie erfunden. Und dieses Gesetz der Serie hat zu vielen, vielen Verschwörungstheorien oder eben zu viel, viel Misstrauen geführt. Das Grundprinzip ist, es treten in kurzer Zeit hintereinander Ereignisse auf, die ein Merkmal gemeinsam haben. Und dann ist natürlich ganz klassisch die Frage da, ist da irgendwo dahinter eine Art gemeinsamer Antrieb?
Machen Sie doch mal ein Beispiel.
Im Internet steht, wenn man darüber schreibt, dass er zum Beispiel irgendwie mit seiner Frau zu Besuch war bei einem bekannten Musiker und der hat eine Oper auf seiner Heimorgel vorgespielt. Und in dieser Oper heißt die weibliche Hauptrolle Carlotta. Ah, das ist nicht die Zauberflöte. Und dann gehen sie nach Hause und haben unterwegs ein Säckchen mit irgendwie Schokobonbons gekauft und die sind alle einzeln eingewickelt. Und dann machen sie zu Hause die Schokobonbons auf, futtern die der Reihe nach voll blöd in ihre Köpfe rein und entdecken, dass auf einem dieser Bonbons die Aufschrift Carlotta steht. Und dann sagt er, das kann doch kein Zufall sein.
Das kann kein Zufall sein.
Sagt er. Und er sagt, das ist ein Gesetz der Serie und stammt eben aus einer anderen Ebene dieser Welt, in der praktisch so was wie Erdbeben oder kleine Erschütterungen die ganze Zeit stattfinden bei Ereignissen und dass jedes Ereignis gewissermaßen ein Nachbeben hat. Heute kennt man das Gesetz der Serie zum Beispiel, wenn in einer Woche drei Zugunglücke zum Beispiel berichtet wird. Pakistan im gleichen Zug, Mexiko und in Friesland. Ja? Mhm. Dann sagt man, oh, das ist eine Serie. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es eine gemeinsame Ursache hat. Mhm. Paul Kammerer hat aber gesagt, ja, das muss man genau untersuchen. Da könnte eine gemeinsame Ursache dahinter stecken.
Ist es dann so das mit der Wahrnehmung?
Das hat was mit der Wahrnehmung zu tun.
Das ist ein Bias.
Ja, das hat was mit der Wahrnehmung und auch was mit dem Verständnis von Statistik.
Bias.
Also ein Zufall ist nur dann wirklich ein Zufall, wenn er auch sehr seltsame Ergebnisse zeitigen kann. Wenn du Lotto spielst, ja, das kommen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 raus zum Beispiel, oder du würfelst und es kommt 10 Mal hintereinander die 5, dann ist da nicht irgendein Gesetz oder irgendjemand, der eingegriffen hat dahinter, sondern das muss genauso wahrscheinlich sein wie alle anderen Ergebnisse auch. Umgekehrt, wenn es nie möglich wäre, dass zum Beispiel die Zahlen 1 bis 6 in der richtigen Reihenfolge auftauchen oder dass dieselbe Person innerhalb von 2 Wochen 2-mal im Lotto gewinnt, wenn das unmöglich wäre, dann gäbe es ein höheres Wesen, was das verhindert.
Ja.
Und das hat er halt nicht akzeptiert. Er hat gesagt, wenn...
Aber das ist ja das, was VerschwörungstheoretikerInnen allgemein nicht akzeptieren wollen. Genau, darum geht's ja, darum schweift ja die ganze Sendung schon.
Da geht's drum, dass man das wissenschaftlich erklären kann, aber dass unsere Intuition so unmöglich vorkommt, dass das eine normale Ursache haben kann.
Ja, und da schließt sich ein anderer Bias an.
Ja.
Zum Beispiel der Proportionalitätsbias nämlich.
Der auch, den kenne ich jetzt nicht.
Der beschreibt die Annahme, dass große Ereignisse auch immer große Ursachen haben müssen.
Ah, okay.
Also das ist ja sehr nah dabei. Ja. Ja. Also das ist
und aus großer Macht folgt große Verantwortung. Mhm.
Schiller.
Das heißt also, dass der Taifun, der gerade verhindert, dass die Amerikaner ihre Mondrakete starten können, wurde von einem riesigen russischen Schmetterling ausgelöst.
Und wie sieht es jetzt aus mit den morphischen Feldern? Das ist doch auch sowas, wie mit dem Gesetz der Begierde.
Was? Ich schau mal schnell nach.
Morphschen Felder?
Morphsche Felder.
Kenn ich nicht.
Das ist auch sowas wie das Gesetz der Begierde. Aha. Der Serie, meine ich.
Ist das aus dem Heavy Metal?
Nee.
Nein?
Das ist sowas, wenn man beobachtet, dass Sachen immer wieder passieren.
Ein morphogenetisches Feld, formbildende Verursachung für die Entwicklung von Strukturen, sowohl in Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der Gesellschaft.
Also jetzt lesen wir das komplett aus dem Internet vor.
Ja, das klingt aber auch, als hätten Sie es in irgendeinem Christian-Kracht-Roman gelesen.
Nee, ich glaube, ich habe das bei Kollega oder so, habe ich mir das drauf geschafft. Der hat ja viele interessante englische, aber auch lateinisch-griechische Lehnwörter in seinen Texten.
Sie da sind
muss man immer richtig lesen.
Aber ist das jetzt, halten Sie sich da an die Boss-Regeln?
Ich bin auf jeden Fall, ich mache die Boss-Transformation nächstes Jahr. Dieses Jahr habe ich keine Zeit. Leider. Aber hat es jetzt was miteinander zu tun?
Es gibt
die Morschenfelder und das Gesetz der
Boss-Transformation?
Straße.
Vor allem, was ist der Unterschied zur orphischen Dichtung?
Ja, genau.
Sehen Sie, Fragen über Fragen. Je weiter, je tiefer man guckt, und es wird ja auch gerne als Kaninchenbau beschrieben, nicht wahr?
Der Orff hat ja auch viel auf Lateinisch gedichtet. So
der
Orff
hat
vor
allem die Carmina Burana geschrieben, wussten Sie das? Und gleichzeitig die Schulinstrumente zum drauf rumklöppeln hat er auch erfunden.
Cui bono.
Und einen aromatisierten Tee hat er erfunden. Was wieder ein Wahnsinnszufall ist, dass wir den gerade trinken.
Tja, Sie wissen ja auch nicht, was drin ist im Tee, ne?
Ja.
Da haben Sie nicht nachrecherchiert. Was ich sagen, wo waren wir gerade stehen geblieben? Das ist eine sehr gute. Danke für den Einwurf. Jetzt bin wir gerade wieder.
Ja, bei der selektiven Wahrnehmung.
Ja.
Wenn es dann so heißt, so ein Zufall. Jetzt ist schon wieder eine schwarze Katze da gewesen. Vorher waren aber 15 bunte Katzen. Und das ist dann, die Menschen wollen Muster entdecken. Weil das gibt Halt. Und wenn man besonders in Zeiten, in denen eine große Unsicherheit da ist, da suchen die Menschen halt gerne nach Mustern und Zeichen, um zu verstehen, warum das alles so ist.
Am Himmel. Das erklärt auch das neue Interesse an Astronomie. Weil ja, der Weltuntergang
ist das
von
dem
fetten Kometen angekündigt.
Ist das mit dem Horoskop oder ist das das andere?
Schon das mit den Sternen.
Das mit den Sternen, wo man hochguckt.
Wo man hochguckt. Ja.
Und dann die Entfernung auch
schaut. Und dann nachschaut.
So, Dinge, die wir nicht besprochen haben, aber jetzt auch keine Zeit haben, darüber zu reden. Die hohle Erde. Einfach mal ein Wort dazu.
Funktioniert physikalisch nicht.
Ambiguitätstoleranz.
Muss ich nachschauen.
Ich habe auch noch was. Was ist mit den Ex-Menschen? Können Sie da mit einem Wort sagen, was
naja,
wahrscheinlich
das
ist?
Da haben Leute wahrscheinlich irgendwie vielleicht im Halbschlaf oder unter Drogeneinfluss halt im Fernsehen so ein Trash Science-Fiction
gesehen? Es gibt Science-Fiction-Werke, die, die der Ursprung von
sehr lange her schon, ja. Übrigens der Aluhut auch, der stammt auch aus einem Science-Fiction-Buch von, oder einem Roman von Aldous Huxley aus den 20ern. Da hatten die bereits Aluhüte auf, um sich gegen Telepathie zu schützen.
Ah ja, aber das ist ja, das passt ja dann anschlussfähig.
Und das ist halt falsch verstandene Kultur. Also ausgedachtes, was Leute für bare Münze nehmen.
Ja, ne? Das ist sehr gut.
Das
sehr
ist
gut.
Im Grund, hatten die Angst, dass Aliens sie kontrollieren?
Nee, es gab damals noch keine Warnungen wahrscheinlich vor Filmen, dass da vor dem Film gesagt wird, alles, was jetzt kommt, ist erfunden.
Ja, das ist ja wie mit dem Zug, der einfährt ins Kino, nicht wahr?
Aber ist es nicht irgendwie auch was sehr Schönes, dass
Fiktion,
dass die Realität. Fiktion dann, also dass das für Menschen dann so ergreifend ist, wenn sie ein Buch lesen, wenn sie in einen Film gehen, dass sie danach wirklich, dass sie bewusstseinsverändert sind.
Der Gag ist, natürlich hat das was Schönes, wenn wir uns eine Welt vorstellen, auch gerade eine, sage ich mal, eine entzauberte Welt, in der wir leben, in der der Zauber wieder zurückkehrt via Fiktion, nicht wahr? Die in die Welt übergreift. Das ist ja in der Theorie ein schöner Gedanke. Aber wir haben ja tausende Beispiele, wo das sehr, sehr negative Endfolgen hat, nicht wahr? Wir hatten vorhin über die jüdische Weltverschwörung geredet, die zu Taten führt. Wir haben aber auch immer noch rechtsextreme Verschwörungen, die dazu führen, dass Leute irgendwie Synagogen anfallen plötzlich. Und ich wollte gerne noch mal kurz auf eine Verschwörungstheorie eingehen, die auch sehr ubiquitär ist momentan, nämlich QAnon. Da haben wir kurz schon, und Pizzagate. Also es gibt die übers Internet verbreitete Verschwörungstheorie, dass in einem Washingtoner Pizzalokal im Keller Kinderpornografie produziert wird. Das ist die Pizzagate-Verschwörungstheorie. Und es gibt, wie immer in der Verschwörungstheorien, gibt es ja Anhaltspunkte, die irgendwas in der Realität zu tun haben. Es geht da um E-Mails zwischen Hillary Clinton und Podesta. Da hat sich das so weit hochgeschaukelt und diese Verschwörungstheorie hat sich so weit entwickelt, dass ein echter Mensch in einen Pizzaladen hineingegangen ist mit einem Maschinengewehr und auf Computer geschossen hat. Und dann aber keinen Keller gefunden hat. Aber dass die Realität in diesem einen Moment, wo dieser Mensch den Keller nicht gefunden hat, der in diesem Pizzalokal war, in dem verdeutlicht sich dieses problematische Potenzial der Verschwörungstheorie so sehr, weil es ist dann schon zu spät unter Umständen, wenn die Realität Einzug hält. Und deswegen, Herr Eisenbart, um es kurz zu machen, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, die Fiktionalität und die Realität zu sehr zu vermischen.
Naja, es kommt halt immer darauf an, wer das Ganze gerade auf sich einwirken lässt und was es dann für ein Kunstwerk ist. Ich meine, ich gehe gerne zum Beispiel ins Theater oder ins Filmtheater und lasse mich gerne fallen und bin zum Beispiel dann gerne für 2 Stunden im Wilden Westen.
Ja.
Oder in Mittelerde.
Zum Beispiel.
Wo es dann keine schwarzen Elben gibt.
Genau.
Zum Beispiel. Und du dann total schockiert bist, weil plötzlich in einer Serie eine dunkelhäutige Person eine Elbe spielt.
Dabei steht es halt im Buch schon drin, ne? Die Haarfutz, die haben dunklere Haut als die Hobbits.
Ja, aber man muss da, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren.
Da hat jemand das Buch nicht gelesen. Ja,
da hat jemand überhaupt nichts kapiert.
Oder zum Beispiel, dass die Ursula von Ariel, dass die plötzlich lila Haut hat. Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Ja. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Pumuckl-Film kommt ins Kino, wo Pumuckl plötzlich zum Beispiel homosexuell ist.
Von Christine Urspruch zum Beispiel
was dargestellt. Du, was da
los, ja, ich weiß auch nicht, was los wäre.
Dabei wäre es völlig in Ordnung.
Puh. Und vielleicht hat er eine Beziehung mit seinem Schreiner.
Ja, warum nicht?
Das weiß man ja nicht.
Aber der Pumuckl. Würde die Hölle losbrechen in den rechten Medien.
Ja.
Sind Verschwörungstheorie was inhärent Rechtes? Das ist noch so eine Frage, über die wir uns kurz unterhalten können. Ich habe nämlich Antworten.
Ich würde auch sagen, antworte.
Es gibt ein...
Jetzt haben Sie eh schon so viel gesprochen in der Sendung. Jetzt können Sie
das... Ich habe einen komischen Vortrag gehalten. Das war ich habe mir das alles... Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Aber so ist es halt nun mal. Man muss damit arbeiten, was man bekommt. Naja, es gibt ja auch linke Verschwörungstheorie natürlich. Also es gibt es ja auch. Aber ich glaube, das Stichwort, was wir hier suchen, ist Populismus. Und ich habe es vorhin schon angedeutet. Wir haben ein gemeinsames verbindendes Element. Es geht nämlich wir gegen die im Prinzip. Und es gibt immer eine Macht gegen die sich, die da unten wehren müssen. Und das ist so eine Erzählung, die ja schon die Nationalsozialisten aufs Trefflichste beherrscht haben, quasi die Machthaber irgendwo anders, also immer auf irgendjemand anders zu deuten, der gerade eigentlich die Macht hat, und einen gemeinsamen Willen zu beschwören, der populistische Wille eben, das Volk will dies und das Volk muss das und das machen, um sich zu schützen. Und das ist eben etwas, was natürlich rechtes Gedankengut eher aufnehmen kann, weil diese Erzählung von das Volk als etwas Einheitliches, aber man kann es natürlich auch genauso, man könnte auch, also wir haben es zum Beispiel bei Corona gesehen, dass linke Erzählungen oder auch das Impfen ist ja schon immer ein Thema, wo sich ein Teil der Linken, wir haben ja auch linke Politiker, die sich irgendwie auf Demonstrationen stellen und irgendwie lustige Lieder singen über Corona, da ist schon auch Anschluss da.
Aber über den wollen wir überhaupt gar nie mehr ein Wort verlieren, weil der hat sich die letzten Tage auch so diskreditiert, noch schlimmer als eh. Naja, hat zum Beispiel gesagt, und das ist jetzt, ich zitiere jetzt, er hat zum Beispiel gesagt, jetzt da in Ukraine, das ist alles fake.
Das geht, sehen Sie, da geht es nämlich weiter.
Der hat gesagt, die Toten waren nicht fake, aber wie sie in Kontext gesetzt werden, das ist fake. Das gibt es gar nicht. Es gibt den Krieg.
Sehen Sie, also es gibt auch Linke. Also, es gibt auch Linke also es gibt ja, ich glaube, Populismus ist das
Stichwort. Ich möchte über Dieter Dehm nicht mehr
sprechen. Ich habe doch gar nichts von dem gesagt.
Gar nicht. Ich möchte über den und sein dummes Lied, das er über Corona gesungen hat, das kann er auch gerne für sich behalten, dieser Schwein. Eine Frage an Sie, Frau Meisendraht. War Goethe eine Verschwörung?
Ja, ja, danke, dass Sie mich das gefragt haben. Wissen Sie, was Goethe war?
Eine Verschwörung.
Nein, wissen Sie, was ist die Verbindung Goethe-Verschwörung?
Das ist
Geheimrat.
Aha, Auerbachs Keller.
Das ist schon nah dran.
Der ist nämlich nach Italien gefahren, um sich mit jemandem zu treffen.
Knigge? Kennen Sie Knigge?
Ja, kenne ich noch persönlich.
Mhm. Und
bei dem hatte ich Sportunterricht.
Wissen Sie, in welchem Geheimbund Goethe sehr aktiv war und Streit geschlichtet hat, als er sich fast aufgelöst hätte?
Nein.
Ich darf fast gar nicht sagen, es ist Verschwörung nämlich. Goethe war Mitglied bei den Illuminaten, Herr Eisenbart.
Jetzt kommt's. Jetzt kommt's ans Licht.
Also er war ein fundamentalistischer Aufklärer.
Ein fundamentalistischer?
Er hat gerne mal akkanisiert. Mhm. Und hat eben den Streit zwischen Knigge und Weishaupt moderiert.
Ah ja.
Damals im Fernsehen. In der Chatgruppe.
Halt, jetzt wird es hinten höher als
vorne. Nein, aber es war wirklich, also es sind Dokumente aufgetaucht.
Ich bedanke mich bei unserem Gast, Dr. Theobald Fuchs, der uns mit Fakten und seiner Anwesenheit beehrt hat.
Beglückt. Willkommen.
Vielen Dank.
Danke auch so für den Tee.
Ja,
ein bisschen jetzt, wenn ich noch ganz kurz das sagen darf, schmeckt ein bisschen nach Fahrradsattel.
Ja. Das ist auch, ich glaube, das stand auch auf dem Beutel drauf. Wenn Sie einen Text an uns schicken möchten zu den Themen, die wir immer so lustig herausgeben, auf Facebook kann man die nachlesen oder auch auf unserer Homepage, dann schicken Sie den uns doch bitte unter eisenbartmeisendraht@gmx.de.
Wenn Sie die Beiträge der unserer illustren AutorInnen auch nochmal nachhören wollen, so verweisen wir Sie freundlichst, aber auch nachdrucksvoll auf unsere Homepage. Die heißt nämlich eisenbartmeisendraht.com.
Genau, und wenn Sie nicht so schnell mithören können, dann können Sie sogar das lesen.
Richtig, die sind auch nochmal in Textform nachzuhören.
Mit Hintergrundinformationen zu den AutorInnen.
So, das ist so viel Information, Herr Eisenbart.
Ja, aber das muss man ja irgendwann mal den Leuten mitteilen. Denn die Leute denken ja ein bisschen langsamer als wir. Ich habe alles studiert, fast alle, auch Radio hören.
Auch Radio hören. Ja, also dann bleibt uns jetzt noch zum Schluss zu sagen, viel Freude beim Nachhören. Sie können auch die Sendungen selber nochmal aufnehmen, wenn Sie wollen. Sie haben bestimmt einen kleinen Kassettenrekorder zu Hause, da können Sie das nachsprechen und uns dann schicken, wenn Sie wollen, über Mail.
Genau.
Wie wäre das?
Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und es gibt immer noch die Matratze abzuholen und zu gewinnen.
Ja.
Viel Spaß.
Genau, rufen Sie einfach an.
Ja.
So. Wir warten so lang. Lassen Sie sich Zeit, bitte.